Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hello.
Die Bewegtbildbanausen.
Ja.
Yep.
Sticht ein bisschen hervor, diese Episode, nach der ganzen Babule.
Es ist wieder ruhig.
Es ist wieder ein bisschen ruhiger geworden, ja. War ja schon Alarm die letzten drei Male.
Ja,
also
stimmt.
Erst Amko und Dennis, unser Azubi, uns besucht.
Mhm.
Danach Geburtstags-Action, dann Classic Dave. Und jetzt in der 289.
Nur wir beide.
Aber wieder ein bisschen stiller hier, ein bisschen ruhiger. Keiner Quatsch dazwischen. Also wenn, dann wir.
Ja, eben, abwarten.
Gegenseitig, aber ansonsten schon ein bisschen gesitteter hier auf jeden Fall als die letzten Male.
Ja, dazu kommt, dass Sonntag ist, jetzt, wo wir aufnehmen.
Das stimmt, ist ein Sonntag, ja.
Das ist ja immer der ruhigste Tag.
Da bin ich ja eben ein bisschen matsch, insofern spielt einiges zusammen. Aber es ist das erste Mal, dass wir hier mal keine Gastmikrofone aufbauen mussten.
Stimmt.
Seit einigen Episoden.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich weiter in unserem Geburtstagsmonat, auch wenn wir jetzt gefeiert haben. Wollen wir natürlich auch im fünften Jahr ein bisschen delivern.
Jetzt sind wir im fünften Jahr.
Jetzt sind wir im fünften Jahr.
Verrückt.
Aus deiner kleinen spontanen Idee ist ein bisschen was ausgeartet.
Mhm. Bisschen größer geworden mal wieder.
Bisschen größer geworden, ja, wie so vieles, was wir anpacken. Aber that's what she said, aber... So ist das nun mal. Müssen wir jetzt liefern.
Ja, kriegen wir hin, würde ich sagen.
Ja, kriegen wir auf jeden Fall gebacken.
Jetzt haben wir ja ein bisschen Übung.
Jetzt haben wir eine neue Herausforderung. Jetzt haben wir ja gut vorproduziert. Aber jetzt haben wir ja so ein paar Sachen auf dem Schirm für die nächsten zwei Wochen. Urlaub von mir und von dir eine kleine Pause. Und müssen wir mal gucken, ob wir den Vorsprung aufrechthalten und wie wir es dann machen mit den nächsten Episoden. Gucken wir mal, wir lassen uns überraschen. Wir machen das wie immer sehr spontan.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass jetzt nach 4 Jahren irgendjemand plötzlich den Anspruch hat, dass das total professionell wird.
Nee, denke auch. Aber ich finde es, also im Nachhinein finde ich schon krass, dass wir nie eine Folge ausgefallen lassen haben.
Ja, also stimmt.
Keine Support-Episode, irgendwie zu spät. Das war zwar manchmal also hart an der Grenze, aber wir haben es irgendwie immer hingekriegt, da eine Episode zu bringen.
Mhm.
Und wäre auch nicht tragisch. Also hier haben wir auch den 14-Tage-Rhythmus unterbrochen letzte Woche, weil sie irgendwie zuletzt Samstag nicht hingekriegt haben und dann gesagt, naja, müsst ihr leider noch eine Woche länger warten, tut uns leid und kam dann eine Woche später.
Ja, wäre ja auch passiert. Vollkommen legitim.
Ja, eben, ist vollkommen legitim, aber nicht für uns.
Nee, nicht für uns. Na, irgendwie haben wir da beide den Anspruch, ne, dass das in dieser Regelmäßigkeit weiter klappt.
Das stimmt, ja. Wir sind schon... Lee und ich streben da schon nach guter Qualität und guten Zeug.
Und theoretisch hätten wir ja immer noch eine Backup-Episode.
Die haben wir auch schon wieder seit Ewigkeiten, ja. Wir haben ja einmal haben wir ja zwei Backup-Episoden rausgehauen, weil der Sound sich geändert hat, wenn du dich erinnerst. Die haben wir dann,
ja,
haben wir dann die ganze Zeit irgendwie auf Halde gehabt und haben die ja dann regulär veröffentlicht, obwohl wir die nicht gebraucht haben.
Mhm.
Und dann haben wir noch eine aufgenommen mit dem guten Sound und die liegt auch schon eine ganze Weile rum, also.
Stimmt.
Da, weiß ich nicht. Bin gespannt.
Da, gucken wir mal, ob wir die jemals brauchen.
Ob man da einen Unterschied hört oder so. Aber ja, zur Not hätten wir die
das
auch.
Bestimmt.
Meinst du, da waren wir noch ganz klein?
Naja, es wird ja tendenziell immer besser, hoffe ich.
Findest du?
Akustisch. Meinst du nicht?
Ach so, akustisch, ja gut.
Aber inhaltlich.
Vielleicht werden wir mal müder. Das,
ja, bestimmt.
Was?
Meinst du nicht?
Wie bestimmt? Hast keinen Bock mehr oder was?
Doch, natürlich habe ich Bock, aber das ist halt so tagesformabhängig wahrscheinlich, wie immer. Und auch, ich stelle es immer wieder fest, die Gäste, die verändern halt die Dynamik auch immer wieder.
Ja, logisch. Da ist es ein bisschen wilder.
Ja.
Magst du es wilder?
Ach nee, ich finde das ja zwischendurch so entspannt auch sehr gut.
Ja, so ein bisschen die Abwechslung macht's, oder?
Ja.
Denke auch.
Wobei, also nur weil wir zu zweit sind, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen gleich entspannt wird. Ich war ja überrascht, dass das mit 8 Leuten so gut geklappt hat.
Das stimmt, ja. Definitiv. Da habe ich auch größeres Chaos erwartet.
Ja.
Und
guck mal, alle ganz vernünftig.
Ja, vielleicht lag es daran, dass Hoffi dann doch noch abgesagt hat als 9. Mann.
Meinst du, der wäre der Einzige gewesen, der da quergeschlagen hätte?
Mit dem wäre es wahrscheinlich dann rebellischer geworden. Ja, ist ja schließlich der Hitler unter den Podcastern. Insofern kann schon sein, dass der ein bisschen eine andere Dynamik noch reingebracht hätte.
Ich hab
in die friedliche Runde.
Leise Vermutung, dass er sich den Titel nicht gerne auf die Flagge schreibt.
Ich weiß nicht. Hat er jetzt von mir gekriegt.
Aha.
Muss er, kann man nicht mehr, erst im Internet. Ist so.
Jetzt vorbei.
Es ist im Internet, Hoffi.
Hashtag haha.
Hashtag Hoffi Hitler.
Ja, deswegen haha, finde ich halt kürzer.
Ja, haha ist auch cool, ja, stimmt. Ist auch nice. Es gefällt mir. Es würde ihm auch gefallen. Er wird schmunzeln. Hi-ho. An dieser Stelle. Ja, bei uns auch selten positiv, wenn die uns erwähnen. Insofern, da kommt auch meistens ein Seitenhieb. Insofern können wir auch mal zurückstecken.
Siehste, ja. Mensch.
Die haben angefangen.
Reizendes Gedisse hier. Die haben angefangen.
Was ich liebe, das neckt sich, das weißt du doch. Mhm. Aber wir sind sehr froh, dass Hermann als neues Blut und Jan als altes Blut von ja hier auf jeden Fall auch ihren Beitrag zu unserem Geburtstag geleistet haben. Das ist natürlich sehr schön,
ja,
dass man die beiden Generationen in einer Episode dann noch vereint. Mhm. Geht nur bei uns.
Weiß ich nicht.
Ich kenne keinen anderen Podcast, der Jan und Hermann gleichzeitig eingeladen hat und eine Episode gepackt hat.
Nein, eingeladen nicht. Ja.
Aber?
Ich höre auch viel zu wenig andere Podcasts.
Ich kann dir sagen, ich höre eine Menge Podcasts und diese Kollabo ist mir nicht bekannt, aber...
Na dann?
Ja, hier Boys, ihr könnt uns gerne eines Besseren belehren. Wenn wir nicht die Ersten waren, dann ziehe ich diese Aussage wieder zurück.
Ach so, wenn auch egal, oder? Ob ja, man jetzt die Ersten... Also
du musst ja mal alles genau wissen, deswegen muss man aufpassen.
Nö, du hast einfach mehr Überblick als ich.
Mehr Überblick?
Ja, wenn ich mir andere Podcasts anhöre, bin ich manchmal schnell genervt. So, deswegen mache ich das auch nicht so oft.
Das stimmt, ja. Hörst du denn immer noch in die gleichen üblichen Verdächtigen rein?
Ja.
Das schon.
Ja. Also irgendwie auch mal was Neues?
Die gerade erwähnten Jungs, da bist du schon auch so am Start.
Ja, aber wenn ich mir neue Sachen anhöre, dann sind das tatsächlich selten Podcasts, wo es jetzt ausschließlich um Filme und Serien geht oder um so Filmrezensionen, sondern oftmals irgendwie so andere Konzepte. Mhm.
Ich habe mir, wo wir gerade bei Ja hier sind, ich habe mir im Nachhinein, nachdem wir jetzt die Folge mit Classic Dave aufgenommen haben, habe ich mir jetzt mal die Folge angehört, beziehungsweise den Teil, wo die über Bose Freight reden. Und
wer jetzt? Ja, hier.
Ja.
Ah ja.
Und da waren ja tatsächlich ein paar interessante Ansätze bei. Es ist so interessant bei diesem Film, weil jeder irgendwie andere Szenen sieht und so. Und da gab es die Interpretation, dass gar nichts von dem, was wir sehen, real passiert. Mhm. Und das zum Beispiel...
Funktioniert für mich auch.
Ist schon ziemlich interessant gewesen, genau, weil dieses Ehepaar, dieses Konservative, wo wir gesagt haben, okay, er wurde halt angefahren und von denen aufgenommen, diese Christen und so, das haben die gesehen als psychiatrische Anstalt. Dass die beiden praktisch die Pfleger sind und deswegen auch, dass das ein Krankenwagen normalerweise war, der ihn eingesammelt hat und dahin gebracht hat und dass er einer der Patienten ist. Und diese kleine Tochter von denen war nicht die Tochter, sondern das war eine Patientin. Und der Typ da, der dieses Kriegstrauma hat, das war auch einer der Patienten. Und in dem Moment waren die halt in so einer psychiatrischen Anstalt und nicht in diesem Haus von diesem Paar. Fand ich schon ganz cool.
Kann man auch so sehen.
Kann man sehen.
Ich finde, die Tatsache, dass man die beiden dann auf dieser Tafel mit den Angestellten der Mutter sieht, widerspricht der Theorie so ein bisschen. Mhm. Aber ja, funktioniert auch. Also deswegen habe ich ja bei uns auch gefragt, wie ihr das seht. Wie viel von dem, was wir sehen, ist real, weil ich eben auch mit der Idee gespielt habe, dass das unter Umständen alles in seiner eigenen Wahrnehmung stattfindet und halt nichts davon real ist.
Ich finde es halt sehr interessant, dass man auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für sich als vollkommen legitim ansehen kann. Und das finde ich schon ganz cool, weil normalerweise hast du ja eine Sicht und sagst so, ja, ich habe das so und so gesehen, aber wenn du dann sowas hörst, sagst du, ja, okay, das geht auch. Das finde ich schon ganz, ganz interessant.
Ist aber auch sehr offen gehalten alles, deswegen hat man da natürlich viel Spielraum.
Ja.
Okay, und die, aber das hat nur einer von den Jungs so gesehen?
Oder ich glaube, das war, naja, die haben alle so, jeder hat so seine Interpretation gehabt, ich weiß nicht, ob das Hermann oder Hoffi war, keine Ahnung, aber einer hat zum Beispiel auch gesagt, dass diese Badewannenszene, dass das eine Spinne oben war. Mhm. Und nicht das, was wir gesehen haben. Also auch ein interessanter Ansatz, weil diese Spinne wurde ja vorher thematisiert. Und in dem Fall war es ja die Spinne, die es ausgelöst hat, dass etwas in die Badewanne fällt. Und da wurde interpretiert, dass es nur die Spinne ist, die da oben hängt. Man deswegen ja auch in Panik geraten kann und so. Schon interessante Sachen.
Naja, das passt ja zu dem, was Dave meinte, dass halt alles, was wir sehen, wahnsinnig überspitzt dargestellt ist.
Ja, eben. Ja, aber ich meine, so ähnlich sehen wir das auch, aber halt nicht so die Details. Da haben wir uns halt ein bisschen unterschieden von der Interpretation. Ist schon ganz interessant.
Ja, werde ich mir angucken oder hören.
Mach das mal. Können wir empfehlen, die Jungs, ja, hier Filme, da auch gerne abonnieren und Daumen hoch machen, Reviews schreiben, haben auch viel zu wenig bei uns gemacht in letzter Zeit, also bewegt mal euren Arsch zu iTunes und auch zu Spotify, da könnt ihr jetzt überall Sterne geben, da könnt ihr Texte schreiben, da könnt ihr uns bewerten und könnt ihr mal 2, 3 Sätze verfassen, wie ihr das hier findet Natürlich nur, wenn es gut findet.
Auf Spotify sind es ja schon ein paar geworden mittlerweile.
Ja, ein paar sind es geworden, aber da geht noch was. Ich meine, ich stelle das immer so im Verhältnis zu dem, Leute, wie viele uns hören und wie viele uns letztendlich streamen und so.
In dem Verhältnis darfst du das aber nicht sehen.
Ja, will ich aber.
Okay.
Und das ist traurig.
Ja.
Ist traurig, so wie viel sich da aufmacht.
So gesehen ist es traurig, ja.
What the fuck. Und mit der Supporter-Schaft fahre ich gar nicht erst an, wie viel da letztendlich, wie viel uns da unterstützen und wie viel uns hören. Ja. Wäre ja schon Millionäre, wenn uns alle das supporten würden. Millionäre wären wir da.
Mindestens. Ja.
So, apropos Supporter-Schaft. Jetzt haben wir endlich mal genug Vorlauf, auch in den Supporter-Episoden, dass wir endlich mal nennen können, was wir denn vorgestern am Sonntag in der Episode drin hatten. Und ich habe gerade das Vorschaubild vor mir.
Sehr gut.
Das war eine Episode, die wir auch mit Amko und Dennis aufgenommen haben. Mhm. Die werdet ihr etwas zeitversetzt kriegen, weil wir die Woche davor ja unsere Geburtstagsepisode gesendet haben und das ja zeitnah am 11. passieren sollte, weil wir ja da Geburtstag hatten. Und deswegen hatten wir mit Dennis und Amko 4 Filme besprochen. Nee, 3 Filme und eine Serie. Mhm. Die Serie, die du mitgebracht hast, hieß Am I Being Unreasonable? Das war falsch.
So ähnlich.
Am I Being Unreasonable? Mhm. Malibu Express, ein Film, den Dennis mitgebracht hat. Loving Pablo, ein Film, den ich mitgebracht habe. Und dann haben wir noch eine gemeinsame Rezension gehabt für unseren Kumpel Timo Weltenschreiner. Tanzt diesmal ein bisschen aus der Reihe, was sein übliches Beuteschema angeht. Mhm. Broken Flowers von Jim Jarmusch. Und wie diese Rezensionen abliefen und wie die Filme abgeschnitten haben oder die Serie. Das bei Patreon und Steady.
Nee. Sehr schön.
Can you dig it?
Lee ist stolz. Mhm. Ein stolzes, anerkennendes Nicken von Lee.
Ja. Yeah.
Der Tag ist gerettet.
Ja, ich find's cool, wie routiniert du das mittlerweile machst.
Ist das so?
Ja. Yeah.
Aber das Reasonable war.
Ja, gut.
Das war ein Fauxpas.
Ist halt, ne?
English, dude. English.
Ja, eben.
Ist ja nicht immer so
das
einfach.
Halt, das sind halt so die Momente, wo es dann doch nicht für die Weltkarriere reicht. Wenn du dann so reasonable aussprichst.
Ja, du bist ja auch nur deutscher Vorlesechamp.
Ja, eben, ja. Kein Englischer.
Eben.
Das ist korrekt, hast du gut erkannt.
Sollen die erstmal kommen hier, die Engländer?
Die Engländer, ja, die Doofen.
Und was Deutsches vorlesen.
Englisch war ich auch immer sehr gut, also ist so ein Fach, wo ich...
Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, Alter, nachdem du gerade so über das Wort gestolpert bist.
Nee, aber ich habe relativ schnell die Sprache verinnerlicht. Das ist ja doch der Grund, wo meine Mutter mich in der Oberschule dann Wahlpflicht Französisch eingetragen hat, weil sie gesagt hat, ist ein Riesensprachentalent, mein Sohn, der hat Serbisch gelernt von klein auf, der kann Deutsch. Der war gut in Englisch.
Riesensprachentalent. Und dann kam Französisch.
Ja, und dann kam Französisch. Meinte so, ja, jetzt noch Französisch und so weiter. Dann kann man ein bisschen dolmetschermäßig was machen in der Zukunft. Weil ich wusste ja noch nicht, wo die Reise hingeht beruflich. Mhm. Und dann hat sie mich dafür Französisch eingetragen. Und das war keine Sprache, die mir gefallen hat und die ich lernen wollte. Und war kein guter Plan.
Ja.
Das hat meinen Notendurchschnitt um einiges runtergezogen.
Tja.
Ah, dafür haben wir dich. Ja.
Fürs Französisch haben wir mich. Ne,
ja.
Super.
Du hast ja mehr Französischkenntnisse als ich.
Ja, ich glaube, zusammen decken wir schon so ein paar Sprachen ab.
Ja, definitiv.
Oder zumindest mal, wenn es um die Aussprache geht. So, weil wenn ich mich jetzt auf Französisch unterhalten müsste, vergiss es, Alter. So eingerostet.
Aber du bist wahrscheinlich einer, also wenn du da jetzt 3 Wochen oder so Urlaub machen würdest, würdest du wahrscheinlich auch wieder reinkommen.
Ja, klar.
So in der jeweiligen Umgebung.
Ja.
Dann wollen wir mal testen mit dem ersten Film. Wie es denn mit unseren Italienischkenntnissen steht.
Oh, okay.
Und sind wir zumindest nebenan. Und hast mich ja ein bisschen unter Druck gesetzt, indem du hier in der Support-Episode über Angriff der Killertomaten geredet hast von Dave. Da habe ich gesagt, oh, ich habe ja auch noch 3 Lose. Jetzt hat er nur noch 2, jetzt muss ich auch ein bisschen anschließen.
Damit habe ich dich unter Druck gesetzt, ja?
Naja, wir wollen ja dann auch wieder neue ziehen und so. Da kann ich ja nicht so, ja, ich habe jetzt alle abgehakt und ich habe dann noch 7 Lose. Also ist ja scheiße. Insofern muss ich ein bisschen mitziehen.
Okay, sehr schön.
Und habe einen Film hier rumzulegen von der lieben Sarah. Sarah hat nämlich auch italienische Gene, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und wenn ich Alessandro Glauben schenken darf, wird sie nicht Sarah ausgesprochen, sondern Sarah.
Das erklärt die Schreibweise.
Ja, und deswegen schönen Gruß dahin. Und ich habe ein Los von ihr gezogen, beziehungsweise du hast es gezogen für mich. Und da stand drauf Spasmo. Aus dem Jahr 1974.
Das ist ein italienischer Film, okay.
Spasmo ist ein italienischer Film. Und Freunde von Gialli und Freunde vom italienischen Hinterhofkino, die dürften hier ihre Freude haben.
So einer ist das, okay.
Ja, denn hier ist alles sehr, sehr, also auch die Macher und die Schauspieler sind schon alles Gesichter, die man so in der hintersten Ecke der Videothek wiedergefunden hat, Anfang der 80er. Der Regisseur heißt Umberto Lenzi, Umberto, den Witz haben wir schon erzählt, oder?
Ja, ja.
Okay. Der hat Filme inszeniert wie Orgasmo, der hat Filme inszeniert wie Nightmare Beach aus den 80ern.
Alter, Orgasmo kenne ich sogar.
Orgasmo hast du gesehen?
Ja, Mann.
Okay, wie krass. Eaten Alive ist von ihm, was so ein bisschen im Fahrwasser von Cannibal Holocaust und so kam. Mhm. Und drei Autoren haben mitgeschrieben, neben ihm. Hier sticht einer besonders hervor, nämlich Massimo Franciosa. Und Massimo Franciosa ist eiskalt der Autor.
Eiskalt.
Von der Leopard.
Oh.
Das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Stoff.
Ja.
Und sehr anspruchsvolles Zeug. Also der sticht hier ein bisschen davor. Alles andere.
Ach, von wann hast du gesagt, ist der Film?
74.
74.
Ja.
Okay. Ja, ist auch dann schon ein paar Jahre im Business, der Herr.
Absolut. Und Lucio Fulci sollte ursprünglich diesen Film inszenieren, was voll ins Fahrwasser passt. Und interessanterweise hat Romero höchstpersönlich für den US-Release einen besonderen Cut rausgebracht und hat die Kills inszeniert.
Okay, wie geil.
Also der hat die auch nochmal mitgewirkt. Also ist schon eine interessante Geschichte.
Mhm.
Ja, hast du schon mal was gehört von dem Film?
Nee.
Hast du nicht?
Ich glaube, auch als wir das gezogen haben, wussten wir ja beide nicht, was es ist.
Nee, da wussten wir noch nicht, beide nicht, was es ist, aber Sarah hat schon so ein kleines Faible für diese 70er Jahre Jolly und so für diese bisschen Sleazing-Filme und da passt er sehr gut ins Muster.
Mhm.
Ich werde mal was zu der Besetzung sagen. Da ist einmal ein Österreicher dabei, Robert Hoffmann. Der hat ganz früher auch so in diesen Spaghetti-Western mitgespielt, der hat viele Jolly gedreht, so 70er Jahre, auch so Hinterhof-Kino, also so wirklich Auto, hier Autokino-Stoff. Der hat zum Beispiel auch mitgemacht, in Wildgänsen war er dabei, später dann, also im späteren Verlauf seiner Karriere hat er dann wieder auf deutschsprachig gedreht, bei Kommissar Rex war er dabei, Forsthaus Falkenau und so, das waren so seine letzten Credits. Aber was die 60er und 70er angeht, da war er schon in dieser Art von Film unterwegs. Susie Kendall ist die weibliche Hauptrolle. Die wiederum hat man gesehen bei Argentos Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Und dann haben wir noch Ivan Rasimov. Ebenfalls eine B-Film-Ikone. Hat sehr oft Nazis und Mörder gespielt in diesen damaligen Filmen. Die Fresse gibt es her. Das sind so die drei, wo man schon ziemlich tief in der Materie drin sein muss, um die jetzt wirklich zuzuordnen, um zu wissen, wer das jetzt ist. Der erste Shot ist eine Fahrt durch den Wald mit einer wilden Kamera, wo vermeintlich Frauenleichen rumliegen, die sich dann aber als Schaufensterpuppen entpuppen. Und mit diesem Puppenmotiv wird auch so ein bisschen gespielt im Laufe des Films. Das war übrigens eine Idee von Umberto Lenzi, von dem Regisseur selbst. Das heißt, das, was diese Schaufensterpuppen angeht, die ja immer wieder auftauchen in diesem Film und die auch in der Story im weiteren Verlauf eine Rolle spielen, das stand nicht ursprünglich im Drehbuch. Sondern okay. Das war seine Idee, das so ein bisschen einzubringen. Und das sorgt natürlich für eine recht spooky Atmosphäre.
Ist auch ein recht beliebtes Mittel, ne?
Ja, irgendwie schon.
Das hat es schon öfter gegeben.
Die sehen ja auch komisch aus. Also die sind ja,
ja klar.
Irgendwie menschlich und dann aber siehst du irgendwie.
Gerade wenn die nicht gut beleuchtet sind und so, kann das schon, verstehe ich, dass das creepy sein kann.
Ja, ja, wenn du in so einer Gasse langläufst und da steht irgendwo so eine Schaufensterpuppe hinten in der Ecke, da stockst du auch erstmal. Jetzt ist der Tag angebrochen und unsere Hauptcharaktere Christian und sein Girlfriend spazieren am Beach lang. Sie guckt sich dann die Landschaft an, hat auch ein Fernglas dabei, holt dann das Fernglas raus und sieht, da liegt eine Leiche am Strand.
Mhm.
Mit Bauch nach unten und so hin und her und bewegt sich nicht, total leblos. Und die sagt, Christian, da ist eine Leiche. Und er sieht das dann durchs Fernglas und dann rennt die dahin.
Mhm.
Und wir denken natürlich, okay, ist bestimmt eine Schaufensterpuppe, so wie wir am Anfang schon auf die falsche Fährte gelockt worden sind. Ist aber keine Schaufensterpuppe, ist eine Frau.
Plot-Twist.
Barbara.
Mhm.
Barbara ist aber nicht tot.
Ach so.
Die lebt. Also die schütteln Barbara kurz und dann wacht sie auf, ist so ein bisschen durcheinander und sagt, sie ist Ohnmacht gefallen und hat dann irgendwie auf dem Bauch da mit dem Gesicht im Sand hat die da die Nacht verbracht.
Okay.
Schon mal ein seltsamer Einstieg. Und die Freundin von ihm sagt dann, wie Frauen halt so sind, ja, komm erstmal runter und so weiter und ich habe da noch eine Flasche Alkohol im Auto, ich hole die mal schnell und dann können wir zumindest hier ein bisschen einsaufen. Also
wie Frauen halt so sind,
wie Frauen sind, nach der Ohnmacht kann man auf jeden Fall, kann man schon mal anstoßen zusammen und ein bisschen hier neue Friendship feiern.
Aha. Kommen da wieder irgendwelche Klischees zusammen?
Ach, überhaupt nicht. Christian ist dann auch sehr, ist dann auch so ein bisschen fasziniert von ihr. Also man sieht schon, okay, er eyeballt die so von Kopf bis Fuß, findet die ganz cool. Aha. Lässt sie aber kurz mal aus den Augen, begleitet dann seine Freundin, wie die dann zum Auto gehen und will ihr natürlich zeigen, wo der Alkohol dann liegt. Und als sie zurückkommen, ist Barbara weg. Die ist so verschwunden. Wir sehen dann noch ein Auto irgendwie zwischen den Dünen wegfahren. Mhm. Und wahrscheinlich ist sie dann mit dem Auto und mit irgendjemandem da davon gefahren.
Wollte doch nichts trinken.
Sehr mysteriös. Und Christian kriegt die Dame nicht aus dem Kopf. Und dann spazieren die so ein bisschen am Hafen entlang. Es sind schon alles sehr viele Zufälle. Und am Hafen ist halt ein Boot, was da angelegt hat. Und dieses Boot startet gerade zu einer Bootsparty. Und die beiden dachten, naja, komm, wir haben gerade nichts zu tun. Gehen wir mal auf die Bootsparty.
Okay.
Und der, auch der Besitzer vom Boot fragt sich so, ja, euch habe ich noch nie gesehen, so, ihr seid neu hier, aber okay, komm, herzlich willkommen. Und wer ist noch auf der Bootsparty? Barbara.
Natürlich.
Und Christian kriegt bald freie Bahn, weil nämlich seine Braut bis dahin, seine Freundin, ihm dann erzählt, falscher Alarm, ich bin doch nicht schwanger, also freie Bahn für dich und so, und ich brenne hier mit dem Bootschef durch, der scheint reicher zu sein als du. Und
was?
Insofern ist Christian jetzt ab sofort Single.
Was?
Ja, das ist tatsächlich die Story.
Alter, okay.
Also sagt sie ihm so von wegen, ja, doch
die
nicht.
Die gehen noch zusammen aufs Boot.
Die gehen noch zusammen, der ganze Anfang und so, die spazieren am Strand und so hin und her, gehen zusammen aufs Boot. Und jetzt,
da sind sie auch noch zusammen.
Da sind sie noch zusammen,
auf dem Boot entscheidet sich dann, sie sagt dann, du, ich nehme jetzt den und dann kannst du auch machen, was du willst.
Das ist korrekt von dir zusammengefasst, ja.
Das ist mal eine Trennung.
Und er fährt dann danach auch, trauert nicht lange, sondern fährt dann mit Barbara im Auto zum Rummachen los.
Sag mal, sind wir hier in Italien?
Wir sind in Italien,
ja. Ah, ja.
Wir sind in einer sehr schönen Landschaft in der Toskana. Mhm. Also es sieht alles sehr idyllisch aus und wir haben Sommer und es sieht alles sehr, sehr nach Urlaub aus. Mhm. Und dann sitzen die beiden im Auto, Christian und Barbara, und dann gibt es einen Dialog, einen romantischen Dialog zwischen zwei Liebenden. Den habe ich hier gesampelt für euch. Mhm. Besser gesagt, Lee hat es gesampelt, aber den wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich wollte ihn vorlesen, aber er ist einfach zu schön. Insofern werde ich ihn jetzt mal abspielen. Der klingt so.
That moon doesn't bother you?
There's no moon in my motel room.
I was right. You're a sweet, sweet whore. Okay, let's go.
But you have to shave your beard off first.
What?
Your sweet, sweet whore doesn't take any payments. But she does have her whims.
You're crazy. I could have you now, here. And you'd like it even with the beard.
I have a razor in my room. Big, sharp, and sexy.
Love is in the air.
Mhm.
So geht das ab.
Das ist mal ein Dialog, Alter. Wunderschön. Babede.
Ja, das ist ein krasser Dialog, oder? Diese Italiener. Ja, und schon so ist Amore.
Mhm.
Vielleicht für die
My sweet, sweet whore.
Ja, my sweet, sweet whore. Vielleicht für die Hörer und Mitbewohner im Ostteil der Republik kann ich vielleicht nochmal kurz übersetzen. Der Herr hat einen Bart und nennt sich sweet, sweet whore, also meine süße Hure. Und sie sagt, ja, ist schön, dass du mich so nennst. Ich nehme aber kein Geld, aber ich habe trotzdem meine Bedingungen. Du musst dir ein Bart abrasieren. Und ich habe einen schönen Rasierer bei mir zu Hause oder beziehungsweise im Hotel. Ja, sie lächeln dann und dann fahren die zu ihr ins Hotel. Also sie hat sich da im Hotelzimmer eingenistet. Und der Bart muss abrasiert werden. Er wird dann ins Bad geschickt. Mhm. Sie zieht sich aus in der Zeit und sagt dann, wäre echt cool, wenn du mal die Tür zumachst, damit ich mich so ein bisschen frisch machen kann. Und er ist dann im Bad, macht die Tür zu. Und als er dann anfängt, sich zu rasieren, kommt ein Killer durchs Badfenster geplatzt und mit einer Pistole und attackiert ihn. Und dann ist riesen Handgemenge, riesen Alarm. Du hörst ihn noch von draußen so, lass mein Bad heil, obwohl da Schüsse fallen und so. Weißt du, kommt da nicht so von wegen so, ja, was machst du denn mit meinem Bad? So, hihihi. Und ich auch dachte, okay, da sind gerade Schüsse gefallen, Fräulein, aber gut. Mhm. Und bei diesem Handgemenge stirbt der Killer. Durch die Pistole, die Christian dann auf ihn richtet und stirbt er. Und er kommt dann panisch raus und sagt so, ja, wir müssen hier weg. Erzählt halt von diesem Typen, der ihn angefallen hat. Und die beiden flüchten dann in ein leerstehendes Prachthaus an der Küste, was ihrer Freundin gehört. Die ist nämlich gerade nicht da und das steht leer. Und die sagt so, ja, da müssen wir hin, da findet uns keiner. Aber es steht nicht leer. Was sie nicht wussten ist, da gibt es auch mittlerweile neue Mieter, die dann zurückkommen. Und die haben eine Verbindung zu Christian, die ich jetzt nicht verraten will. Und dann gibt es im Laufe des Films immer wieder Leichen und Kills im besten Giallo-Style. Und in erster Linie muss man sagen, der Giallo ist kein Genre, was großen Wert auf authentisches Schauspiel setzt.
Yeah.
Also das wissen wir mittlerweile.
Mhm.
Also wenn er dann zum Beispiel wo er dann auch in dieses Haus kommt und dann merkt halt, er hat irgendwie seinen Schmuck oder seine Kette im Hotel vergessen. Und dann heißt es, oh nein, ich habe meine Kette im Hotel vergessen. Man könnte mich finden. Weißt du, ich muss da wieder zurück und so. Also alles sehr, 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 sehr groß. Und da ist übrigens die Leiche weg, wenn er zurück in dieses Hotel kommt. Und die Leiche ist nicht mehr da im Badezimmer.
Aha.
Um mal noch einen Spannungsmoment hier zu beschreiben. Und das ist Spasmo. Und es gibt einige Wendungen, es gibt einige Kills, es gibt einige Charaktere, wo du dich fragst, okay, was steckt hier hinter? Und was ich ja gerne mag an diesem Giallo-Genre ist, dass du immer so ein total hanebüchenes Finale hast. Also was die Auflösung angeht, hat man hier auch wieder im dritten Akt ein Fass aufgemacht, Alter, was du einfach nicht kommen siehst. So Leute, die zum Beispiel sagen, so ja, ich habe schon geahnt, dass es in die Richtung geht. Bei Argento-Filmen oder so hin und her ist einfach teilweise nicht möglich, weil das so absurd teilweise ist, wie die Handlung da. Ja. Da kommt ein komplett neuer Plot auf einmal im dritten Kapitel irgendwie zum Vorschein, der vorher überhaupt nicht da war, so nicht mal irgendwie angedeutet.
Okay.
Und das hast du ja auch. Und das ist schon recht interessant und witzig. Aber es ist auf jeden Fall nicht der beste Giallo, den ich je gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob Komponisten letztendlich bei unserer Statistik da mitzählen, wenn wir am Ende irgendwie die meisten Filmemacher da auseinandernehmen in unseren verschiedenen Tabellen. Aber auch hier hat Ennio Morricone die Musik geschrieben.
Okay.
Die habe ich nur wirklich oft gehabt. Also ja. Der war bei Mercenario in diesem Spaghetti-Western. Der hat bei Ein Käfig voller Narren war er der Komponist. Und auch hier hat er für die Musik gesorgt. Nicht so, ich sag mal nicht so charakteristisch wie sonst, wo du sagst, so, Alter, klar, das ist klar Morricone oder das kaufe ich mir auf Platte, sondern hier eher so ein bisschen unauffällig. Aber es ist der Großmeister.
Cool.
Und ich habe schon gesagt, es ist eine tolle Landschaft in der Toskana, wo das Ganze spielt. Ich konnte mir den gut angucken, aber er ist schon seltsam. Schon ein etwas wirrer Film, definitiv.
Das klingt jetzt auch so, als wäre hier nicht so viel nachts wie sonst bei den Giallo.
Na, zum Teil, also gerade diese ganze Hotelzimmer-Geschichte und so.
Das nachts, ja.
Das ist alles nachts, die Bootsparty ist nachts, also ist, zum Teil spielt er tagsüber, zum Teil auch nachts, also ist so. Wahrscheinlich nicht so durchgängig wie andere, da hast du recht, da sind schon große Anteile. Wenn der Killer dann rumzieht, dann ist das meistens nachts. Aber auch hier siehst du eine bestimmte, so eine Gartenschere mit schwarzen Handschuhen, wie die festgehalten wird in einer Aufnahme im Close-Up. Das sind natürlich so typische Giallo-Motive, das findet natürlich hauptsächlich im Dunkel statt.
So die POV des Killers.
Richtig,
auch
ja.
Wieder, ja. Okay.
Das hast du ja auch. Und das ist jetzt auch nicht der blutigste, also hast jetzt auch nicht so krasse Momente. Das ist eher so, Edgar Wallace wird dem wahrscheinlich auch nicht gerecht. Das ist ein bisschen sehr harmlos, die Variante. Aber es geht in die Richtung. Und der ist schon ganz spaßig, aber er ist auch wieder ein bisschen seltsam auf der anderen Seite. Also.
Okay.
Geht halt etwas über 90 Minuten. Und ist halt so 70er Jahre Bahnhofskino. Wo ich ein Faible für habe.
Ja.
Weil ich mag ja keine Trash-Filme, aber ich mag halt Spannungsfilme oder halt Krimis von damals, wo du halt siehst, dass die nicht perfekt inszeniert sind. Wo du siehst, okay, das Schauspiel ist nicht cool. Hier gibt's irgendwelche Anschlussfehler und so. Wurden auch interessante Sachen mit der Kamera teilweise gemacht, mit der Schärfe wird gespielt.
Okay.
So mit Vordergrund und Hintergrund, das fand ich auch ganz cool. Also, der hat schon ein paar interessante Momente. Der Spasmo. Und ist auch nicht einer der bekannteren von denen, sondern ich glaube 3000 Leute haben den gelockt, also jetzt auch nicht A-Riege. Aber wenn ihr Bock habt, so Leute wie Raff zum Beispiel, die diese Art von Kino sehr mögen, der fällt mir ein. Ihr dürftet hier einen Blick riskieren können.
Okay.
Hast noch Fragen? Ansonsten würde ich zu den Punkten kommen.
Na, ich glaube, ich habe eine Vorstellung, wie du das gefunden hast.
Hast du eine Vorstellung, du Sweet Sweet Whore?
Na, danke.
das hat mir gut gefallen. So, IMDb 6,1. Es gibt keinen Metascore für Spasmo. Es gibt bei Rotten Tomatoes auch keine Kritikerbewertung. Kein Kritiker würde sich so einen Film angucken. Aber vom Publikum gibt es eine 3,1 Durchschnitt. Und genauso viel sind es auch bei Letterboxd.
Ich sag, du bist bei 6,5.
Da fängt er schon mal mit einer Nullrunde an. Es ist eine 6,5.
Terrific.
Für Spasmo und einen schönen Gruß nochmal an Sarah. Danke für dieses Los. Hatte schon mit anderen Losen weniger Spaß. Jetzt nicht der ganz große Wurf, aber trotzdem. War cool.
Weißt du denn, wie sie den bewertet hat?
Mit 4 Sternen bei Letterboxd.
Oh.
Und sie ist sehr kritisch.
Ja, ja.
Also Sarah darf normalerweise nicht sauer sein, wenn wir jedem von ihren Filmen einen Stern geben, weil die so viel Herzfilme von mir schon so mies bewertet hat, da müsste ich mich eigentlich jeden Tag in meinen Schlaf weinen. Insofern ist mir den 6,5, glaube ich, ist. Da habe ich da kein schlechtes Gewissen.
Okay.
Alright.
So, jetzt bringe ich den Losfilm, den ich neulich bringen wollte und wo ich dann festgestellt habe, oder wo du festgestellt hast, dass das in der Supporter-Episode keine gute Idee ist, weil da besagter Herr, der das Los beigesteuert hat, das Ding gar nicht hören kann.
Korrekt, jetzt geht's.
Deswegen jetzt. Aus dem Jahr 1985, Teen Wolf.
Geil.
Und das war Patrick, richtig?
Das war Patrick. Das, Schönen Gruß an ihn.
Liebe Grüße.
Du hast ein neues Los frei. Insofern, wenn du das hörst, da kriegst du jetzt eine Rezi und darfst trotzdem ein Los nennen.
Ja.
Als Ersatz.
Ja, weil da wollte ich mal wieder sehen, wie der so gealtert ist.
Hast du auch Zeitlupe gedrückt, als das Publikum gezeigt worden ist?
In der letzten Einstellung, ja, tatsächlich habe ich mir das mal in Zeitlupe angeguckt.
Hast du gemacht, ja.
Okay, wie und geil. Da habe ich auch gleich eine neue Info zu, das ist ziemlich abgefahren.
Bin gespannt. Und bin gespannt, wie der gealtert ist, weil das ist natürlich auch ein Film, den ich früher sehr geliebt habe, aber lange nicht gesehen.
Ach, du mochtest den früher?
Total, ja. Mhm. Teen Wolf mochte ich total. War ja wirklich so die Glanzzeit von Michael J. Fox und hatte ja Riesenspaß.
Ja, das ist sowieso das Krasse, was den Zeitpunkt angeht. Mhm. Weil das kann ich vielleicht mal vorweg schicken. Also du hast jetzt schon gesagt, Michael J. Fox spielt hier die Hauptrolle, Scott Howard. Und der Film wurde nahezu zeitgleich zu Zurück in die Zukunft gedreht.
Zeitgleich?
Ja.
Okay.
Und das finde ich schon krass, weil bei Zurück in die Zukunft hieß es ja schon, dass das primär nachts gedreht wurde, weil er tagsüber noch bei Family Ties mit drin war. Mhm. Und ich glaube, Family Ties ging 82 los oder so. Und das war hier halt gerade so, der war hart am Aufstieg und Michael J. Fox war echt ein krasser werdender Star. Mhm. Und weil diese Produktion Zurück in die Zukunft gleichzeitig lief, hat die Produktion hier natürlich mitbekommen, zu was für einem Blockbuster sich das Ding entwickelt. Da gab es halt echt Hype. Und so haben die den Release-Termin von diesem Film von Frühjahr 85 verschoben auf Ende August 85. Damit sie nach Zurück in die Zukunft laufen.
Okay.
Und so haben die das Ding knallhart benutzt. Und dieser Film hier hat eine Tagline, die lautet: Michael J. Fox is back from the future in a new comedy.
Haben sie gleich Wolli genommen, ja, den Erfolg, ey.
Es wird so abgefahren.
Okay.
Und das Interessante daran ist, dass das weltweit halt ähnlich ging, dass sich sämtliche Länder irgendwie daran bedient haben, dass es davor den Hit gab, Zurück in die Zukunft mit Michael J. Fox, und haben das im Marketing halt von diesem Film dann auch benutzt. Also zum Beispiel in Brasilien kam Teen Wolf nicht als Teen Wolf in die Kinos, sondern als, übersetzt, Junge aus der Zukunft.
Oha, okay.
Also geil, weil Teen Wolf hat aber so gar nichts mit Zeitreisen zu tun. Aber nee. Ja.
Absurd.
Ja. Dann ursprünglich sollte der in Italien der Wunsch zu gewinnen heißen. Und dann haben sie, also hieß er dann auch, aber die sind dann hingegangen und haben den Namen der Hauptfigur von Scott zu Marty geändert.
Oh Mann. Die haben ja wirklich alles genommen, was ich da angeboten hatte.
Ist krass, oder? Hm. Wie dreist. Aber ja, ich meine, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, meine ich. Auch wenn es jetzt gerade so um Filme wie Best of the Best geht, dass so die Vermarktung in Deutschland oder halt in ganzen europäischen Ländern echt nochmal so ein eigenes Ding war. Hm. Wie die Filme platziert haben und was die versucht haben, also dass sie sich dann an anderen Filmen bedient haben und das irgendwie darüber promotet haben, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Und das ist hier echt so ein Paradebeispiel, Alter. Ja.
Krass.
Okay. Der Film ist von Rod Daniel. Der ist 2016 mit 73 gestorben, hat 43 Credits und das ist wahrscheinlich, wenn es nicht sein größter Erfolg war, dann also zumindest mal einer von denen. K9 ist noch von dem. Das war, glaube ich, schon auch ein ziemlicher Hit.
Mein Partner mit der kalten Schnauze.
Ansonsten ist so einer der größten Credits in seiner Vita dann halt noch der zweite Teil von Beethoven und solche Geschichten. Mhm. Deswegen, ja.
Das ist schon alles sehr familienfreundlich.
Total. Und das ist der hier halt auch. Und das hatte ich in der Form nicht mehr auf dem Schirm. Das,
okay, wie witzig. Ey. Also der Typ,
ist PG.
Der Typ, der mein Partner mit der kalten Schnauze inszeniert hat, ist der gleiche, der auch für Beethoven einen Teil inszeniert hat. Mhm. Beides die gleiche. War so auf Hunde spezialisiert, das ist auch geil.
Ja, alternativ dann auch wohl auch Wölfe.
Oder Wölfe, ja. Ja. Hat offensichtlich ein Faible für Vierbeine.
Mhm. Jetzt gibt dir das, wer das geschrieben hat. Jeff Loeb, es sind zwei Leute, Jeff Loeb und Matthew Weisman. Und Jeff Loeb, der hat mehr Producer-Credits mittlerweile als Writing-Credits. Also geschrieben hat er 23 Sachen, 61 Sachen produziert und darunter so ziemlich jede Marvel-Serie für Netflix. Mhm. Also hier Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, so alles von ihm produziert. Schon auch irgendwie witzig, wo der so gelandet ist. Und der andere, Matthew Wiseman, von dem stammt Kommando. Was nun auch ein bisschen okay. Eine andere Baustelle ist als dieser Film. Deswegen schon lustig, dass die beiden hier so was super familienfreundliches geschrieben haben. Naja. Also die Handlung. Michael J. Fox spielt eben Scott Howard und der ist in der Highschool, ist dort im Basketballteam und ist wirklich der erbärmlichste Spieler in dem eh schon beschissenen Team. Weil da ist ein so ein Fatboy, Alter, den kannst du echt nicht anders bezeichnen, weil der ist voll wurstig in seinem Trikot da eingeschnürt und der ist auch auf dem Spielfeld und so, also ist einer von der tiefenentspannten Sorte. Dann haben sie noch einen so einen Jock im Team, der sich dann natürlich auch an Scott immer auslässt, weil er halt so eine Wurst ist. Aber das Team reißt halt nichts. Ja. Und als ob das noch nicht reichen würde, hat er dann, stellt er irgendwann Veränderungen an sich fest. Erstmal irgendwie so ein komisches langes Haar an der Hand und dann merkt er, dass mit seinen Zähnen irgendwas nicht ist und beim Autofahren sieht er irgendwie im Rückspiegel, dass seine Ohren sich auch verändern und das ist alles irgendwie weird. Und
ja, mit 50 normal, aber damals in dem Alter wahrscheinlich noch nicht so ganz.
Kriegt auch irgendwann ganz rote Augen und kann Leute total bösartig anknurren und er weiß nicht so richtig, was mit sich passiert. Bis er irgendwann im Badezimmer steht und diese Verwandlung in einen Werwolf eben vollständig passiert. Er dann vorm Spiegel steht und die Welt nicht mehr versteht und sein Vater draußen klopft und sagt so, Scott, jetzt lass mich endlich rein. Und er so, nee, du, das geht gerade nicht. Ist ein bisschen schlecht. Und er so, hey, egal was ist, so, ich werde es verstehen. Und er noch so, nee, das Ding hier nicht. Und dann macht er die Tür auf und vor ihm steht der Vater auch als Werwolf.
Mhm.
Das sieht so lustig aus, Alter. Das ist halt alles so weit entfernt von irgendwie bedrohlich oder sonst was, aber ja, soll es ja auch nicht sein. Es geht halt jetzt eher darum, dass mit dem Werwolf-Dasein kommen eigentlich weniger Probleme, sondern fast nur Vorteile, weil der ist jetzt plötzlich total lässig, hat halt sehr viel Kraft, kann hoch springen, ist super schnell und hat vor allem den Schuss bei den Ladies. So, die feiern den, obwohl er jetzt halt echt eine Körperbehaarung mit sich bringt, die, na, weiß nicht, was man daran so attraktiv findet, aber weil er halt so diese ganze Aufmerksamkeit kriegt, ist er jetzt halt der Star der Schule plötzlich. Und demzufolge auch plötzlich mördergut im Basketball. Ja, natürlich dann geht's noch ein bisschen, bis eben dann die ganze Welt das mitkriegt, weil am Anfang hat er natürlich Schiss, sich da zu outen, bis dann halt irgendwann bei einem Basketballspiel sich alle auf ihn schmeißen und dann kommt er als Wolf wieder hoch und das ist auch so lustig, ne? Nicht einer flippt aus, alle sind so schockgefroren. Und dann dribbelt er so entspannt zurück und guckt sich alle an. Und das ist halt auch so lustig. Der Typ, das Basketball-Double im Wolf-Kostüm, der hat so eine andere Körperlichkeit als Michael J. Fox, vor allem mit dem Ball in der Hand. Also du siehst halt sofort, Michael J. Fox ist die Sorte Basketballer, der den Ball nicht aus den Augen lässt. Also literally, der guckt die ganze Zeit auf den Ball, wenn er dribbelt, was halt einfach, da merkst du schon so, der kann es halt mal so gar nicht. Also der ganze Bewegungsablauf ist auch übel.
Ja.
Und wenn er der Wolf ist, siehst du halt, der Typ hat das auf jeden Fall schon richtig oft gemacht, weil der hat halt echt Ballgefühl so und der kann halt auch anständig dribbeln und hat Moves und so. Eine komplett andere Körperlichkeit. Und
ja, klar, das merkt man. Ja.
Dann geht er halt voll ab als Wolf. Das ist Scott Howard.
Es ist unglaublich, an wie ich mich an alles erinnern kann, ey. Diese Szene mit dem Vater und auch was du gerade sagst, so, dass dieser Haufen sich auf ihn wirft und er dann auf einmal der Wolf ist und so und alle total entsetzt im Publikum und so.
Kannst du dich an Styles erinnern?
Sein bester Kumpel,
oder? Ja.
Ja.
Gespielt von Jerry Levine. Der, übrigens, den hatten wir bei Swimming with Sharks.
Okay.
Vor ein paar Monaten.
Mhm,
ja, geboren am 4. Juli, hat er auch mitgespielt, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Der macht übrigens seit 1993 auch Regie.
Mhm.
Da schon 42 Credits, also der ist halt irgendwann einfach umgestiegen und hat jetzt sehr viele Fernsehcredits. So.
Schon, okay.
Ja.
Auch so von Sachen, die man kennt, demnach.
Ja, gängige Serien.
Mhm.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja, also vor allem eben gut für ihn gelaufen, ne? Weil wer weiß, ob der sonst heute noch arbeiten würde als Schauspieler.
Mhm.
Ja, und der Typ ist halt, also hier sind alle Rollen, sind hier wahnsinnig 80s-Klischee. Und er ist halt der lässige Freund, der halt seinem Namen alle Ehre macht, so, weil der immer mit Sonnenbrille und immer mit anderen Shirts, und das ist auch so ein Ding, also da gibt's ganze Blogs drüber, was der Typ für T-Shirts trägt in dem Film. Mhm. Weil der halt in jeder Szene ein anderes Shirt anhat, auf dem irgendwas draufsteht oder irgendein Hawaii-Hemd oder sonst was, also.
So ein bisschen die Rolle, die Andrew McCarthy dann perfektioniert hat. Auch bei Weekend at Bernie's, so, weißt du? Der war ja auch sehr oft der Sidekick,
ja,
der
genau.
Ein bisschen lauter war und immer so die Ladies angelabert hat,
ja,
und
ja, genau.
Die nie um Spruch verlegen.
Ja. Und selber nicht so der wirklich attraktive Typ, aber halt durch seine laute, forsche Art halt auch irgendwie Mörder akzeptiert bei allen und so. Und ja, halt der Partylöwe. Das ist auch immer so geil.
Der Salonlöwe.
Ja, und dann muss er halt auch, weil die fahren dann zusammen in seinem Minivan durch die Gegend. Mhm. Und dann surfen sie da auf dem Dach, während sie durch die Gegend fahren. Und am Anfang macht das natürlich noch Styles und der schüchterne Scott muss fahren. Aber wenn Scott der Wolf ist, dann ist er natürlich auf dem Dach.
Logisch.
Und schön im Handstand auf dem Dach, um die Kurve. Das ist alles so
Sache. Die Frage, ob Michael J. Fox das ist oder vielleicht jemand anders.
Tja, ich habe da so eine leise Vermutung. Naja. Ja, und dann geht's auch hier wieder ganz Klischee um diese Auseinandersetzung mit dem Thema Beliebtheit und was gibt dir das überhaupt und wie wichtig ist das überhaupt, und weil er hat natürlich von Anfang an hatte diese beste Freundin, die aber heimlich total auf ihn steht, und er ist aber natürlich an der heißesten Tante in der Schule interessiert, die ihn als Scott nicht mit dem Arsch anguckt, aber als Wolf setzt sich dann plötzlich nackt auf ihn drauf. Das ist auch so geil, um ihm dann danach zu sagen, so wie, was willst du von mir, ich hab doch einen Freund. Sweet, sweet whore.
Sweet, sweet whore, ja, was soll ich sagen? Ja.
Das immer wieder.
Ja.
Was soll ich sagen? Vergesst das Selbstverständlichste der Welt. Bitches ain't shit, but hoes and tricks. Oh, wie witzig. Ja, fand ich schon ein bisschen krass, Alter, weil die einfach knallhart, die fickt mit dem, dann setzt er sie zu Hause ab und die sagt, ja, danke, nee, ich gehe nicht mit dir zum Ball, so, ich geh mit meinem Freund, ist doch klar.
Das hast du eine Frage, ja.
Ja, eben, ja. Das wisst ihr überhaupt. Ja, und dann findet er natürlich im Verlauf des Films raus, dass seine beste Freundin ja die viel coolere Lady ist, und also auch da gibt's natürlich ganz sprunghafte Entwicklungen, die aber Mörder 80s Klischee sind, und man verzeiht es dem Film. Ich meine, der geht 91 Minuten, da passiert die ganze Zeit was, und ja, der bedient alle Tropes, die es da gibt. Mhm. Aber mir geht's da ähnlich wie dir anscheinend. Also irgendwie habe ich da noch ein Herz für. So, es war wahrscheinlich zu 100% Nostalgie, weil ich glaube, wenn du den Film heute zum ersten Mal siehst, denkst du, das ist grober Schrott.
Mhm, glaube ich.
Ich glaube, das funktioniert bei mir wirklich ausschließlich darüber. Und also klar ist das, ja, natürlich hat er eine Menge Fehler und das ist auch technisch nicht immer geil gemacht.
Aber trotzdem mag man den irgendwie.
Ja, schon. Und ich meine, die Tante, die dann hier die Schauspielerin, die hier die Heiße an der Schule spielt, Pamela, ne, das Objekt der Begierde, das war hier ihr Debüt, aber die hat dann auch danach, also die hat dann noch so Filme gemacht wie Cheerleader Camp und bringt es dann insgesamt auf 9 Credits. Also die war halt für ein, zwei Jahre war die so die Heiße und wurde dann auch so besetzt, und dann war das Thema durch. Also, ja. So, der Vater übrigens, James Hampton, der ist auch erst vor 2 Jahren gestorben, Alter. 2021, mit 84.
Okay.
Aber der hat schon auch eine ganze Menge gemacht. Das ist halt auch so der Klischee-Daddy in solchen Filmen. Aber hat auch so Filme wie Sling Blade gemacht und so, das ist schon auch mit 96 Credits eben echt eine ganze Menge. Aber seine Freundin ist auch so eine, die hat es dann nur kurz in den 80s gegeben und dann war das Thema auch schon wieder durch. Also das ist jetzt hier, er ist ganz klar das Zentrum des Films. Mhm. Und ich meine, Michael J. Fox, gerade in der Zeit, ne, das ist halt genau die Zurück in die Zukunft Phase. Und ja, also ich meine, ich mag eh, was der da macht. So, es hat seinen Charme. Und dieser Film ist halt auch immer noch charmant, auch wenn es wahrscheinlich objektiv betrachtet Schrott ist.
Mhm. Objektiv wahrscheinlich schon, ja.
Ja, es ist Mörder cheesy, aber eben charmant. Mhm. Und ich meine, jetzt mal so, finde ich so krass, weil eigentlich ist es ein Basketballfilm. Das hat so gar nichts mit Werwölfen zu tun hier. Es ist halt einfach, als Werwolf ist er halt plötzlich gut im Basketball. Und als Basketballfilm ist es aber eigentlich auch eine Vollkatastrophe, weil ich habe selten so schlechte Schnitte gesehen, wenn es um die Sportszenen geht, wie bei diesem Film.
Okay.
Du merkst auch, die haben so ein paar Sachen, werden dann mehrfach verwendet. und dann aber einfach mit einem anderen Abschluss, also zum Beispiel dieses Dribbeln zum Korb oder so, ist dann immer wieder das Gleiche und der Abschluss ist dann aber ein anderer. Oh, und wenn er dann halt als Wolf da seine Dunks macht, siehst halt auch einfach, dass es ein Trampolin gemacht wurde und so. Es ist noch nicht mal irgendwie einer, der da selber hochgekommen ist und es ist alles so, ja, schlecht geschnitten halt. Also gerade, was so die Sportsequenzen angeht. Aber irgendwie, ich verzeihe ich dem eine Menge.
Die Edis halt.
Ja, und das ist ja auch hier wieder, alle Klischees werden bedient. Die Teenager, die hier erzählt werden, sind halt alles erwachsene Menschen.
Okay.
Also so richtig erwachsen. Ne? Ich meine, bei Michael J. Fox geht's quasi noch. Der sah ja auch mit 40 noch aus wie 12. Mhm. Der war hier 23 zum Dreh. Aber Styles zum Beispiel schon 27. Hier der dicke Typ, der war auch 26 und Mark Arnold, der hier diesen Jock spielt, der war 27. Also wenn mit 27 einen Teenager spielen, ist halt schon hart.
Ja, ist schon Stretch, ja. Kann man sagen.
Aber dadurch, dass die hier alle so alt sind, ist es halt irgendwie Latte. Kauft man. Ja. Alter, die haben 2017 einen Making-of-Film von diesem Film gemacht. Oder kam der raus halt.
2017, okay.
Ey, und der geht 2 Stunden 23.
Was? Okay.
Ich auch denk, was zur Hölle erzählen die da?
Wesentlich länger als der eigentliche Film.
Ja. Mhm. Keine Ahnung, wie ich mir das irgendwann angucken werde, aber irgendwie ein bisschen neugierig bin ich ja. Mhm. Vor allem so viele Jahre danach. Stehe nicht. Ja, und das habe ich dann auch schon angeteast, als ich das letzte Mal den Film bringen wollte. Teen Wolf 2. Der übrigens nicht T-W-O, sondern T-O-O. Weil andere Hauptrolle, deswegen auch ein Teen Wolf. Haha. Das war das Debüt von Jason Bateman.
Ja, den habe ich auch gesehen.
Metascore 8.
Okay.
Den kenne ich nämlich, glaube ich, noch nicht.
Ach, den kennst du noch
nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber also Teen Wolf habe ich damals halt echt öfter gesehen. Und durch dann eben, was du jetzt schon angesprochen hast, durch so Serien wie Family Guy und Co. wurde man ja irgendwann wirklich hart darauf hingewiesen, dass hier in einer Szene beim Basketball einer der Komparsen halt mit offener Hose rumrennt. Mhm. Oder da rumsteht. Und jetzt habe ich mir das nochmal angeguckt. Und natürlich drauf geachtet. Und das ist tatsächlich die allerletzte Szene.
Die allerletzte Szene, ja. Okay.
Da umarmen sie sich und so und dann hast du am Ende auch so ein Standbild. Und da ist so eine ganz leichte Kamerabewegung, aber du siehst eben hinten relativ alleine auf den Rängen stehen ein Komparsen, wie ich immer dachte, der halt mit offener Hose dasteht und dann steht er auf und macht sich so die Hose zu. Mhm. Was auch noch so ein, sieht so aus, als würde er halt irgendwie was wegstecken. Und das jetzt, dadurch kursierte halt ewig dieses Gerücht, okay, da ist einfach ein Typ, der seinen Schwanz raushängen lässt bei Teen Wolf.
Ach so. In der
Komparserie. Jetzt ist es aber so, dass die festgestellt haben, in dem unbearbeiteten Bild hast du halt einen größeren Ausschnitt und dann siehst du, das ist eine Frau. Und der war halt einfach die Hose zu eng im Sitzen, hat die deswegen aufgemacht und dann halt nach dem Aufstehen die Hose wieder zugemacht.
Was ist denn das hier für eine Legendenbildung? Okay, ist ja eine komplett neue Story, ey, krass.
Ja, ne?
Mhm. Ich falle aus allen Wolken.
Tja.
Einer der spektakulärsten Funfacts unseres Podcasts ist begraben worden.
Mhm. Und das Ding, du siehst es, also beziehungsweise du siehst, dass da was fehlt. Also weil das, was da wieder weggesteckt wird, ist irgendwie so ein Teil des Oberteils.
Krass. Und am Ende war es nur eine Sweet Whore, die ein Baguette gegessen hat.
Oh Gott, das ist ja heute schon wieder Sexismus pur, Alter. Meine Fresse. Ja. Ja, und also bei der Fortsetzung war Michael J. Fox übrigens nicht dabei, weil er den Film halt so scheiße fand.
Ja, zu Recht. Ich habe gesehen, 1,9 hat er bei Letterboxd, Alter.
Der war nicht stolz drauf.
Von mir 2,5 Sterne. Bisschen ging noch. Ich habe den Durchschnitt nach oben getrieben.
2,5 von dir?
Ja, für den zweiten. Ich habe den ersten habe ich 2008 das letzte Mal gesehen, also auch schon 15 Jahre her.
Mhm.
War ich hier mit 3,5 gelockt.
Ja. Aber ich finde, der hat echt eine Kurzweiligkeit. Der ist, wie gesagt, Mörder cheesy, aber ich glaube, gerade wenn du dir den halt mit Leuten, die den damals auch mitbekommen haben in ihrer Kindheit und so, wenn du den da guckst, kann man echt Spaß haben und sich auch ein bisschen drüber lustig machen, weil ernst nehmen kann man das natürlich alles nicht.
Ja, der hilft. Also 80s gehen hilft definitiv.
Ja. Und ich habe mir ja irgendwann das Trikot gekauft oder halt bestellt, weil die gibt's natürlich so nicht zu kaufen, aber da gibt's ja Leute, die nachmachen und so und das war, glaube ich, auch mit so einem Grund, warum ich den irgendwann wieder gucken wollte. Und das Trikot, was er aber wirklich im Film getragen hat, die übrigens von Adidas sind auch noch, das wurde irgendwann versteigert für $30,000 an so einem Pfandleihhaus in Beverly Hills. Da ist das jetzt in so einer Sammlung drin.
Krass.
Eine ordentliche Stange Geld für so ein Trikot. Aber eben, ist halt für viele wahrscheinlich, das ist nicht ein legendärer Film, aber halt eben auch ein Produkt ihrer Kindheit. Und ich glaube, deswegen... Ja,
auf jeden Fall.
Gibt es da schon einige, die da was für übrig haben. Gesundheit.
Danke.
Ja. Das Ganze hat 4 Millionen gekostet und war bestimmt durch Michael J. Fox halt echt ein großer Erfolg, weil er hat über 33 eingespielt. Deswegen 2 Jahre später die Fortsetzung. Wie der funktioniert hat, weiß ich nicht.
Peter war Boxer, glaube ich. Da haben sie einfach im Boxring die Story verfrachtet.
Ach echt?
Wenn ich mich nicht täusche, war also auf jeden Fall was irgendein anderer Sportart. Ich weiß nicht, Football, aber ich glaube, er war Boxer.
Aha.
Das ist halt der Unterschied.
Das ist halt so geil, wie die das Werwolf-Thema einfach völlig zweckentfremden.
Ja, total. Da hätten sie eine ganze Serie ausmachen können, ja. Dann ist er mal ein Polizist und so, ein Pilot.
Ja, genau. Alles möglich. Ja, es gab ja auch eine animierte Teen Wolf-Serie dann.
Ja, ich erinnere mich dunkel, ja.
Da war wo der halt immer auf dem Skateboard unterwegs war und so.
Irgendwas war da, ja.
Ja, da habe ich auch mal ein bisschen was von gesehen. Aber ey, klar, also das ist, wie gesagt, sehr cheesy, weil es dann eben Rated PG ist, aber irgendwie
klar.
Ist das noch so ein Nostalgie-Ding.
Ich meine, wenn es American Werewolf nicht gäbe, der noch davor rausgekommen ist, dann hätte man noch sagen können, naja, das waren die 80er, die Effekte und so, das war alles noch nicht so weit. Aber da hast du ja eine Verwandlung gesehen, die wirklich heute noch.
Ja, ja. Ja, und das kommt hier halt dazu. Das, die haben hier natürlich im Schnitt gelöst, so viel nur irgendwie ging. Mhm. Deswegen, du hast keine On-Screen-Verwandlungsmomente. Es ist immer ein Umschnitt, dann auf die Hand, dann wieder das Gesicht weiterentwickelt und wieder weggeschnitten und so. Das On-Screen verwandelt sich nicht. Es gibt eine Einstellung, wo ein bisschen was unter der Haut pulsiert. Mhm. Aber das war halt auch so ein Ding. Michael J. Fox hatte keinen Bock, irgendwie 4 bis 6 Stunden in der Maske zu sitzen. Und das ganze Ding, der hatte halt auf dieses ganze Projekt irgendwie keinen Bock.
Mhm.
Hat wohl auch in Interviews am Set gesagt, ja super, hier ein paar Straßen weiter, da unten drehen sie zurück in die Zukunft und ich stehe hier als Wolf.
Okay.
Ja.
Stand nicht so richtig hinter.
Nee, also gar nicht.
Mhm.
Gut, das war's jetzt, glaube ich, alles, was ich sagen wollte hier.
Ja.
Dann komme ich mal zu den Zahlen. Die sind natürlich überschaubar. Auf IMDb gibt es eine 6,1. Metascore ist bei 25. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,3. Das sind gerade mal 42% Empfehlung. Publikum ähnlich verhalten. 3,4 von 5. Letterboxd 2,9.
Nicht so doll.
Und jetzt du. Ups.
Ich hoffe, dass aufgrund des Nostalgiefaktors noch eine 7 gekriegt hat. Eventuell Tendenz auch zu 6,5, aber ich sag nur 7.
Mehr 6,5 sind's.
6,5?
Ja.
Na gut.
Aber so in dem Bereich dachte ich aber irgendwie, 7 ist halt einfach ein guter Film. Und auch wenn ich den irgendwie mag, so, das habe ich nicht übers Herz bekommen.
Ja, ich würde mich hier schon noch mit einer 7,5 eintragen.
7,5
sogar? Ja, ich neige dann schon bei dieser 3,5-Sterne-Bewertung bei Letterboxd dann schon diesen Tick nach oben zu nutzen und dem noch eine 7,5 zu geben. Irgendwie habe ich da ein Herz für den Film.
Interessant.
Bin ich einen Punkt über dir.
Okay.
Aber schönen Gruß an Patrick.
Ja, ich habe den trotzdem sehr gerne nochmal geguckt.
Wollte gerade sagen, du freust dich auch immer, wenn gut, hast jetzt kein Los rausgefischt, aber du freust dich auch immer, wenn im Losdorf mal Sachen unterwegs sind, die jetzt keine 4-stündigen vietnamesischen Atomkraftdramen drin sind, sondern
ja.
Auch mal sowas.
Mhm. Klar. Da bieten sich die 80s an.
Da bieten sich die 80s an, ja. Die haben noch einiges delivered.
Aber es ist schon lustig, weil das war bei mir wirklich lange her. Also ich habe den das letzte Mal auf jeden Fall irgendwann Anfang der 90er gesehen.
Mhm.
Und krass, ich hatte halt.
Rewatched.
Nee, und ich hatte halt manche von diesen Wolf-Szenen viel krasser in Erinnerung.
Okay.
Also, das ist halt alles so mörderharmlos.
Naja, ist es auch, ja. Unterm Strich, was du gerade sagst, ist ein Familienfilm. Da kannst du mit deinen Kiddies gucken.
Ja, total.
So ein Sonntagnachmittagfilm. Also, das hat auf jeden Fall keine Horror.
Nee, das ist halt dann einfach der coolste Typ an der Schule, so als Wolf.
Ja. Eben. Na gut. Zumindest bleibe ich an einer Schule und.
Ja, ich wollte gerade sagen, es war nicht der letzte Highschool-Film.
ja, nicht nur da, sondern ja auch jetzt mit meinem Projekt. Und ich habe auch einen Film, der eher so leicht mit leichter Unterhaltung daherkommt. Also das ist auf jeden Fall kein deepes Zeug. Denn die Bellas sind zurück. So, mal gucken, wie gut du mir zugehört hast.
Weißt zweiter
du,
Teil, Pitch Perfect.
Ja, sehr gut. Genau das ist es. Das Sequel von Pitch Perfect, der zweite Teil und das Langfilm-Regie-Debüt von Elizabeth Banks.
Ach, das war ihr erster, okay.
Das war ihr erster Film, ja. Aktuell hat Marco Cain Bear, hattest du von ihr, und das war der erste Film, wo sie sich auch im Regiefach ausprobiert hat. Mhm. Produziert hat sie nach wie vor und hier noch zusätzlich Regie geführt. Das Drehbuch stammt von Kay Cannon, wie auch schon der erste Teil. Und wie auch schon der erste Teil, gibt es hier eine Vorlage, literarischerseits, und die ist von Mickey Rapkin. Und bei den Bellas hat sich, was die Besetzung angeht, nicht so viel geändert. Also ist immer noch Becca so als Front-Leading Lady, gespielt von Anna Kendrick. Fat Amy ist wieder dabei, Rebel Wilson. Britney Snow ist wieder dabei, die hat man auch schon gesehen bei Prom Night oder bei X zuletzt. Also so die Besetzung. Auch hier unsere Anna Camp, die im ersten Teil so ein bisschen so die Anführung gespielt hat, die dann aber aus der Band ausgestiegen ist, darf hier auch nochmal mitmischen. Und wer neu dazugekommen ist, ist Emily. Und Emily wird gespielt von Hayley Steinfeld. Die ist diesmal neu dabei.
Die habe ich heute auch noch.
Die hast du heute auch noch?
Ja.
Okay, witzig. Bin ich mal gespannt. Und ihre Mutter wird gespielt von Katie Siegel, die ja auch wiederum eine Gesangskarriere macht und ja auch als Country-Sängerin unterwegs ist und ein paar Alben rausgebracht hat. Insofern hat man schon Leute rangezogen. Auch Hayley Steinfeld hat ja schon ein paar Platten rausgebracht.
Ach echt?
Ja, die macht Popmusik auch nebenbei, neben der Schauspielkarriere. Und deswegen hat man die Leute rangezogen, die auch singen können. Und es hat sich ein bisschen was getan in den 3 Jahren, denn die Bellas sind US-Meister in sämtlichen Klassen. Die hauen alle A Cappella-Bands irgendwie weg, haben 1000 Auftritte gehabt und sind super erfolgreich gewesen nach dem ersten Teil. Bis ein sehr verheerender Auftritt über die Bühne geht, denn die haben einen Auftritt vor Barack Obama und seiner Frau Michelle. Und da passiert Folgendes: Fat Amy, während die da unten performen, hängt halt so an Tüchern in der Luft. Weißt du, diese Tücher, wo man dann so sich so ein bisschen dreht und wendet. Und dabei reißt sie ja so die Hose. Und da kommen halt Gebiete zum Vorschein, wo man normalerweise bei einer Sweet Sweet Horror relativ schnell da sichten könnte, was da passiert. Aber bei einem züchtigen Mädchen normalerweise nicht. Und die Präsidenten natürlich, also alle sind geschockt, die ganze Nation ist geschockt und die werden erstmal suspendiert. Und das heißt, die dürfen erstmal nicht auftreten. Und dann handeln die aber was aus. Die sagen so, okay, was wäre denn, wenn wir bei der A Cappella Weltmeisterschaft mitmachen würden? Und dann sagen die, ist das ein ernsthafter Vorschlag? Weil jemand, der diese Weltmeisterschaft absolut dominiert, egal in welchem Land der Welt du auch irgendwie A Cappella-Bands hervorbringst, die Überband kommt natürlich aus Deutschland. Und die heißt, Achtung, der Artikel ist wichtig, Das Sound Machine.
Natürlich.
Und Das Sound Machine besteht halt aus so Übermenschen. So sind die halt auch inszeniert. Die sehen halt alle so ein bisschen aus wie Kraftwerk. Weißt du, haben so, die Ärmel sind halt frei, aber dann so Netze als Ärmel und dann aber der Rest ist so ein bisschen in Leder und so. Hm. Lederhosen und alles ein bisschen streng und alles ein bisschen futuristisch und weiß ich was alles.
He's German, he's very precise.
Richtig, so pass auf, wer die beiden, also die beiden Front, das Frontpärchen spielt. Sie wird gespielt von Brigitte Hjort Sørensen, das ist eine Dänin. Die nennt sich Kommissar, die Sängerin.
Okay.
Und ist halt so Perfektion, weißt du? Also die Bellas verstummen auch total, wenn sie vor ihnen steht. So. Und er wird gespielt von Flula Borg.
Oh mein Gott, das erklärt einiges.
Ja, Flula Borg spielt halt das männliche Counterpart. Ja. Haben wir natürlich auch in The Suicide Squad schon gesehen. Also hat ja international schon ein bisschen Karriere gemacht, der Deutsche.
Ja, vor allem ist er bei dieser Spin-Off-Serie Bumper in Berlin, ist er ja auch eine der Hauptrollen unnötigerweise.
Ach, das ist auch unterwegs.
Und das müsste ja dann eigentlich der gleiche Typ sein.
Unnötigerweise. Ja, es wird natürlich Wolle genommen, dieses deutschen Klischees. Also die reden wie die übelsten Nazis. Ja. Also als wenn die noch nie irgendwie, als wenn die jetzt Englisch in Lautschrift gelernt haben. Und so singen die halt auch. Und das ist schon irgendwie ganz witzig, weil die sind unter anderem bei so einem Underground-Stand-off für A-Cappella-Bands, was übrigens von David Cross organisiert wird, im Bademantel, der dann in seiner Villa einlädt. Und da tauchen dann die ganzen A-Cappella-Bands auf. Das ist schon ganz witzig.
Okay.
Und er hat halt auf seiner auf seinem Monitor hat halt so Themengebiete, die halt aufgedeckt werden, wo es heißt, so jetzt müsst ihr aus diesen Themengebieten was performen. Eigentlich so ähnlich wie beim ersten Teil in dieser Pool-Szene. Mhm. Und dann kommt zum Beispiel 90s Hip-Hop oder 90s R&B.
Okay.
Und da wird unter anderem auch, das fand ich ganz cool, da wird unter anderem auch Scenario performt hier. Von den Leaders und so. Fand ich schon auch abgefahren. Ja, also jetzt nicht nur so die Mega-Hits. Und,
ach, okay, ich dachte, die singen primär, dann rappen die auch, oder was?
Die rappen und singen halt alles halt, Hauptsache ohne Instrumente. Ansonsten kannst du performen, was du willst. Also wird doch gerappt, ja. Wir haben auch No Diggity, haben sie auch im ersten Teil performt
mit dem Rap. Ja, aber so. Eben, da, ja, aber das ist ja schon viel mit Singen auch und so zwingen. Also,
ja.
Scenario ist ja schon.
Ja, der geht schon ab.
Anders, okay.
Und das Sound Machine performt dann so eine Sachen wie Montel Jordan. Aber natürlich, this is how we do it, weißt du, so singen die das. Oh. Oder halt den Song, was ich anbiete.
Ach so.
Song, weißt du, weil die ja da kein D aussprechen.
Oh mein Gott.
TH geht ja nicht und deswegen heißt das immer, this is how we do it und Song und so und mit diesem strengen deutschen Akzent.
Alter.
Here are two words you don't often hear. Poor Germany.
Ja, du kannst alle Germany-Samples drücken, die du hast auf jeden Fall. Also das Klischee wird hier wohl genommen vom Feinsten.
Oh Mann.
Da haben wir waren wir noch ein paar interessante Gastas neben David Cross. Keegan-Michael Kay spielt Musikproduzenten, der gerade ein Weihnachtsalbum mit Snoop Dogg aufnimmt, der hier auch zu sehen ist. Und Becker alias Anna Kendrick will halt neben ihrer Karriere in dieser A Cappella-Band, will sie halt auch einen richtigen Job anfangen und fängt halt in dieser Produktionsfirma von diesem recht erfolgreichen Musikproduzenten an. Aber ist natürlich so die Kaffeebringerin und weißt du, und muss in der Küche irgendwie aufräumen und so eine Sachen und versucht dann natürlich auch ihr eigenes Material oder diese Mashups, die sie immer zu Hause macht, oder in ihrem Zimmer, die dann irgendwie auch in den Mann zu bringen und dann versuchen da irgendwie Studio-Time zu kriegen. Das ist hier auch nochmal eine Side-Story. Und da haben wir noch Green Bay Packers, die hier große Fans von dem ersten Teil waren und die sich eigenhändig angemeldet haben und Bock hatten mitzumachen. Und die singen hier. Also die sind auch in diesem Stand-off dabei als Green Bay Packers. Und da hast du dann den Line-Runner und so von denen, die hier irgendwie mitmachen und mitsingen.
Aha.
Schon recht witzig, ja. Und es gibt eine Einspielung auf Midnight Cowboy, die wir auch sehr gerne mögen, nämlich von Fat Amy von Rebel Wilson, die dann jemanden ein Geständnis in Sachen Song macht, weißt du? Das heißt so, okay, sie hat Gefühle für jemanden und fängt dann an zu singen und kommt mit so einem Boot angerudert, singt auf diesem Boot, kommt aus dem Boot ausgestiegen und läuft dann in die Richtung und muss dann eine Straße überqueren. Und dann wird sie fast von einem Auto überfahren. Und dann heißt es so, hey, I'm soloing here. Weißt du, was hat den Anspieler auf Midnight Cowboy? Und singt dann den Song weiter, während sie dann über die Straße läuft und so. Und das ist schon auch recht witzig hier. Also, er ist ein bisschen derber als der erste Teil.
Okay.
Ich habe das Gefühl, dass die Rebel Wilson ein bisschen in den Vordergrund gepackt haben und den Humor so ein bisschen, also primitiver gestaltet haben. Du hast wieder so ähnliche Sachen, wie beim ersten Teil schon funktioniert haben. Du hast ja diese Asiatin, die kaum Ton rausbringt, die so leise redet, dass keiner sie versteht.
Aber dann krass singt.
Krass singt, aber dann auch so ganz seltsame Sachen sagt, wie zum Beispiel, also hier sagt sie halt sowas wie, dass kein einziger Zahn, den sie im Mund hat, irgendwie von der gleichen Person stammt und so. Sowas sagt sie halt. Oder dass halt, wenn sie schläft, hängt sie halt kopfüber von der Decke und so eine Sachen. So. Also, und ja, mit diesen Witzen wird natürlich auch im zweiten Teil wieder gearbeitet, weil never change a winning system und so. Und
so ähnlich.
Du meinst never change a winning team, oder?
Ja.
Ja gut, aber System kann man ja auch sagen. Es gibt ja auch dieses
Running System heißt es.
Achso, never change a running system. Ja gut, okay. War ein Mashup. Und so war es dann auch. Das war das stärkste Sequel-Opening Wochenende in Nordamerika seit Austin Powers 2. Okay. Und das war 1999. Also das ist schon... Da sind fast 20 Jahre Land gezogen, dass dieser Rekord gebrochen worden ist. Und das hat Pitch Perfect 2 geschafft.
Krass, ich hätte jetzt gedacht, dass sowas wie Hunger Games oder sowas da auch richtig gut dabei war.
Ich weiß nicht, wann das Sequel von Hunger Games kam, weil der erste Teil ist ja von 2014. Und wir reden jetzt von 2015, Pitch Perfect 2. Also,
ach so, okay.
Wenn Hunger Games 2 jetzt irgendwie 2016 kam oder so, dann kann sein, dass
ich dachte, wir wären hier schon später, weil du eben meintest 20 Jahre.
Was? Was für 20 Jahre?
20 Jahre nach Austin Powers.
Ach so, das meinst du? Nee.
Und das wäre dann 19 gewesen, aber egal.
Ja, ja, ich meinte so fast 20 Jahre jetzt. Ich habe ein bisschen aufgerundet jetzt. Junge.
Ja, Digga, ich frag doch nur wegen Hunger Games und
leg
so.
Leg doch nicht alles auf die Goldwaage, meine kleine Sweet, Sweet Whore. Ah. Austin Powers 2, 1999 und 29 Millionen Budget gehabt, 287 Einspiel bei Pitch Perfect 2. Auch der hier war ein riesengroßer Erfolg. Mhm. Und achso, Skylar Astin ist wieder dabei. Adam Devine, ich kann es mir nicht merken. Der heißt Devine. Ja. Adam Devine ist auch wieder am Start. Und eigentlich fast alle Gesichter aus dem ersten Teil. Eine Person fehlt, aber aus der Band, die wird man jetzt auch nicht groß vermissen. Aber alles ist so, was noch Hauptcharaktere sind, selbst die, die irgendwie die Antagonisten waren, tauchen hier so ein bisschen konstruiert auch wieder auf. Mhm. Das Pitch Perfect 2 und der macht mir immer noch Spaß. Ich finde den immer noch cool zum Gucken, aber hat ein bisschen den Charme vom ersten Teil verloren. Mhm. Das wäre dann mein Fazit. Geht 115 Minuten. Und
boah, das ist schon auch lang, ne?
Ja, ist schon ein bisschen lang, ja. Aber ist natürlich recht locker von der Tonalität, insofern geht das klar. Macht
der denn jetzt noch Spaß? Oder also weniger als der erste, habe ich verstanden, aber so generell?
Ja, ja.
Kann ich mir also auch angucken, ja?
Ja, ich weiß nicht, ob der dir vielleicht ein bisschen zu teeny oder zu kindermäßig ist. Ich meine, das ist ja so ein bisschen so ein Guilty Pleasure von mir. Und ich würde sagen, ich bin definitiv, normalerweise bin ich für den Film zu alt und ich habe auch das falsche Pronomen, um jetzt diesen Film wirklich richtig geil zu finden. Mhm. Aber trotzdem mag ich den irgendwie.
Okay.
Du hast auch John Michael Higgins und Elizabeth Banks, die wieder so die Moderatoren sind, wie beim ersten Teil, die immer bei diesen ganzen Shows oder bei den Contests sitzen, die halt immer in der Jury und moderieren da relativ flapsig. Mag ich auch. Und wie gesagt, Keegan-Michael Kay und so, David Cross, die Leute sehen mir auch immer gerne. Also man kommt ja schon gut durch. Ich weiß aber nicht, ob das ein Film ist, der dir gefallen würde. Also ist halt so, alles, was sie performen, ist halt auch sehr seichte Popmusik. Mhm. Weißt du? Und
naja, wenn sie Scenario performen.
Ja, Scenario ist halt die Ausnahme, aber naja, die bringen klar. Halt auch, sonst singen die halt Jesse J und Sia und so, weißt du, so, das sind halt die Songs, die da performt werden. Also wirklich.
Ja, aber ich glaube, es geht ja auch eher um das A Cappella-Ding, als jetzt wirklich darum, dass man jeden einzelnen Song geil findet.
Naja, klar. Und es tauchen ja wirklich erfolgreiche A Cappella-Bands auf, die es dann wirklich gibt. Also Pentatonix zum Beispiel.
Okay.
Ist eine sehr, sehr populäre Band aus den Staaten, die hier so für Kanada antreten bei dieser Weltmeisterschaft. Ach, aber dann wirklich Pentatonix sind, die auf der Bühne stehen. Und es gab ja im ersten Teil diesen großen Hit, den Anna Kendrick mit diesen Bechern performt hat, dieses Cups. Den singen die hier natürlich auch nochmal, weil das Publikum will natürlich auch diesen Song nochmal hören. Oder beziehungsweise der wird am Lagerfeuer gesungen. Ich meine jetzt das Publikum, die diesen Film, die die Kinotickets gelöst haben, die freuen sich dann natürlich, wenn der große Hit aus dem ersten Teil auch nochmal gebracht wird. Also ist schon ein krasses Fanpleasing. Ja. Wie gesagt, ich bin nicht die Zielgruppe und ich glaube auch nicht, dass ich diesen Film hier jedem von unseren Hörern empfehlen kann. Also für Leute, die Spasmo mögen, die können sich auch gerne Pitch Perfect 2 angucken. Das ist eine
Meinst
Baustelle.
Du,
ja? Ja, auf jeden Fall. Das, okay. Ist so. Das ist so für Fans von. Mhm. Ja, Punkte.
Okay.
IMDb 6,4. Metascore 63, Rotten Tomatoes 6,0. 3,6 vom Publikum, Letterboxd 2,9.
Oh.
Ich habe auch nicht geguckt, wie ich dem ersten gegeben habe, um mich hier nicht beeinflussen zu lassen.
Mhm, wüsste ich auch nicht mehr. Ich sag 7.
Das ist richtig.
Juhu.
Er marschiert durch. 7 ist korrekt.
Alright.
So, jetzt gucke ich mal.
Was denn?
Wie viel der erste von mir bekommen hat.
Ach so.
Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob er vielleicht noch eine 7,5 gekriegt hat, aber er wird im ähnlichen Bereich sein, aber trotzdem. Würde ich sagen, im direkten Vergleich mochte ich den mehr. Wenn es eine 7,5 wäre, dann passt das sogar. Mhm. Pitch Perfect. Ha, 7,5.
Mensch.
Kann sich verlassen auf mich.
Ja.
Hat alles Hand und Fuß.
Okay.
So, jetzt du.
Ja, das müsstest du eigentlich wissen, dass ich den bringe.
Ja, ich kann es mir denken.
Ich war gestern im Kino. Ja. Ein sehr aktueller Film. Mhm. Und wir haben noch gerätselt, weil wir in unserer Geburtstagsepisode über Eine Flug übers Kuckucksnest gesprochen haben und es da um die Platzierung in der IMDb Top 250 ging. Mhm. Und da meinte ich noch, naja, wahrscheinlich hat sich hier Spider-Man davor geschoben.
Und so war es auch?
So ist es. So aktuell top-rated Platz 11.
Unglaublich, Alter.
Spider-Man Across the Spider-Verse.
Schlimm wird es erst, wenn du die ganzen Filme anguckst, die danach kommen. Weißt du?
Ja, ja.
Wenn du die Liste durchgehst und denkst so, Alter, was?
Ja, aber jetzt gib dir das mal. Der erste ist immer noch auf Platz 66.
Krass. Nach all der Zeit.
Der hat sich da jetzt schon, wie viel, 5 Jahre gehalten oder so? Also, ich bezweifle, dass dieser hier auf Platz 11 bleiben wird, aber wenn das so läuft wie mit dem ersten, dann bleibt er auch in der Top 250. Weil so. Der ist ja jetzt, also gerade hat der ja einen riesen Hype. Mhm. Eugen meinte es auf Letterboxd auf der 1 aktuell. Da, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war er bei 4,7, jetzt aktuell ist er bei 4,6. Mhm. Also das ist schon extrem überschwänglich. Alle sind hier begeistert. Ja, jetzt gucken wir mal, wie das bei mir war.
Jetzt hatten wir unsere Backup-Episode vorhin erwähnt. Ich glaube sogar, dass du den ersten Teil in der Backup-Episode rezensiert
Ach,
hast.
Ach scheiße, wirklich?
Kennen die Leute den gar nicht. Die Leute haben noch gar nicht deine Rezension gehört zum ersten Teil. Das ist schon witzig.
Okay. Das passt aber insofern, weil ich jetzt auch nicht mehr weiß, wo ich da gelandet bin. Ich habe auch nicht nachgeguckt und mache das jetzt ähnlich wie du insofern.
Könntest du ja auch gar nicht, weil ich habe ihn ja nicht in die Tabelle eingetragen, weil die Folge ist ja noch gar nicht erschienen. Verstehst du?
Hatten wir die nicht eingetragen, um zu vermeiden, dass wir die dann nochmal bringen oder so?
Nee, das haben wir bei den alten, bei den anderen Backup-Folgen haben wir das gemacht, aber bei der letzten glaube ich nicht. Nee.
Okay.
Da haben wir es glaube ich nicht gemacht, aber es würde Sinn machen.
Ja, wäre sinnvoll. Ja, wie auch immer. Jetzt dieser Film. Ja, wie alles, was so von Spider-Man in den letzten Jahren gekommen ist, natürlich von Sony. Mhm. Und der hat einen recht erfolgreichen Start hingelegt, weil der läuft ja jetzt erst seit Anfang Juni. Weltweit einen ziemlich ähnlichen Start gehabt und geht 2 Stunden und 20 Minuten. Das ist halt jetzt wieder mal einer dieser animierten Filme,
Boah.
Die recht lange sind, ey, weil das ist schon eine ordentliche Länge. Und vor allem für die, die den ersten gesehen haben, die wissen schon ansatzweise, was einen hier erwartet, bezüglich Schnittfrequenz, bezüglich Farben, mit denen man hier zugeballert wird und unterschiedlichen Animationsstilen und eben alles sehr schnell, wahnsinnig hochgetaktet alles. Mhm. Und da haben die jetzt wirklich nochmal einen draufgesetzt. Also der erste war schon echt nichts für epilepsieanfällige Menschen und der hier kommt schon auch mit einer Warnung daher, weil das geht hier wirklich rund. Und das eben über 2 Stunden 20. Jetzt ist es natürlich ein bisschen tricky, die Handlung zu erzählen, wenn man so gar nichts vom ersten weiß. Im Grunde verrät es aber der Titel, also sowohl von dem ersten als auch von diesem, es geht halt um das Spider-Verse. Mhm. Heißt, Sony hat ja irgendwann angefangen, das war aber glaube ich auch schon mit den Filmen davor so, dass die immer wieder unterschiedliche Variationen von einem Peter Parker erzählen, wie es eben in den Comics auch ist. Da gibt's halt die unterschiedlichen Dimensionen oder Universen und zusammen ergibt das das Spider-Verse. Mhm. Und wie im ersten geht's hier nicht schwerpunktmäßig um Peter Parker, wie wir ihn aus den meisten Spider-Man-Filmen kennen, weil das ist ja die Timeline, die am meisten erzählt wird, sondern es geht um Miles Morales. Der ist hier, wie eben auch im ersten schon, im Zentrum der Geschichte. Und der ist in der Dimension, die hier mit 65 betitelt wird. 1610. 65 fängt's an, da geht's aber um eine andere Figur, die aber auch im ersten schon stattgefunden hat. Also das ist so ein bisschen wie im MCU mit dem Multiverse, da werden die ja auch nummeriert oder kriegen unterschiedliche Bezeichnungen. Und dann gibt's halt dieses eine Hauptuniversum, in dem wir uns primär aufhalten und dann springt man halt immer wieder in die unterschiedlichsten Universen. Und das war eben, im ersten wurde das eröffnet und da haben wir dann eben auch die weibliche Hauptfigur hier kennengelernt und das ist Gwen Stacy. Und mit ihr fängt der Film an. Das heißt, wir sind zu Beginn gleich in einem anderen Universum oder in einer anderen Dimension und das ist eben Erde 65. Und da ist Gwen Stacy Spider-Man. Peter, in dem Universum wurde Peter Parker nicht von der Spinne gebissen, sondern der hat dann aber eben, die kennen sich trotzdem und der hat dann eben andere Probleme. Ihr Vater ist Polizist und jagt Spider-Man, Spider-Woman in dem Universum. Mhm. Und Peter Parker hat eben so seine eigenen Probleme, wird dann in dem Universum zu diesem Lizard-Vieh, was wir ja von der Andrew Garfield-Sache kennen. Und dann kämpft sie gegen ihn und bei der Nummer kommt er um und so denkt die Polizei, dass Spider-Woman Peter Parker getötet hat. Ja. Und also hat Gwen diesen harten Konflikt, dass sie einerseits Miles nicht sehen kann, weil die haben sich im ersten ziemlich angefreundet, aber sind eben in unterschiedlichen Universen zu Hause. Und dann hat sie natürlich den großen Konflikt, dass sie von ihrem Vater gejagt wird und dem nicht ohne weiteres sagen kann, dass sie Spider-Woman ist. Das den Konflikt, den irgendwie so jeder Spider-Man in jedem Universum hat.
Große Verantwortung und so.
Ja, eben. Ja, und bei dieser Auseinandersetzung mit Peter Parker geht eine Menge zu Bruch und dann kommt ihr Vater dazu, beziehungsweise die ganze Polizei und stellt sie und die Situation wird aufgelöst, indem zwei andere Spider-Man/Woman aus anderen Universen kommen und sie in die Spider-Society mit aufnehmen. Und fortan ist Gwen Teil von der Spider-Society und die umfasst eben auch wieder Spider-Man-Women aus verschiedenen Universen. Und dann springen wir auf die Erde 1610. Das ist eben die Erde, wo Miles Morales als Spider-Man agiert. Mhm. Der ist 15 Jahre alt, lebt in Brooklyn und seine Eltern. Jeff und Rio Morales, er ist auch Polizist. Und die beiden sind halt, also weil es gibt immer wieder Überschneidungen, was so Berufe und Figuren angeht, weil in den meisten Spider-Man-Universen, die wir kennen, muss ja dann irgendwann der Onkel sterben. Mhm. Oder was? Nee, war Onkel oder was? Bei Andrew Garfield war es auch,
naja,
war's
der spoilern,
Großvater, ne? Naja, das ist ja immer die Motivation von Spider-Man, dass halt ein naher Verwandter stirbt und
es gab halt auch einen wichtigen Verwandten, der auch gestorben ist, aber das ist kein Onkel.
Okay, gut.
Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, normalerweise ist doch, wie heißt er, Ben oder so, ist auch oftmals der gleich. Hm? Ist ja auch egal. Der Punkt ist nur, dass es eben so Ankerpunkte gibt von Erlebnissen im Leben von Spider-Man und das ist übergreifend über die Universen. Mhm. Und weil Miles jetzt in einem Universum da einen wichtigen Punkt verändert und damit nicht das eintritt, was so ein Ankerpunkt dargestellt hätte, geht alles in die Brüche oder droht halt alles in die Brüche zu gehen und dann muss eben die Spider-Society ran. Weil auf seiner Erde, 1610, ist Miles Morales eben ein bisschen am Struggeln, weil seine Eltern natürlich nicht wissen, dass er Spider-Man ist, ihn auf ein gutes College schicken wollen und da so ein bisschen der Struggle ist mit Zeit, die er zur Verfügung hat und dass sie halt das Gefühl haben, der ist unehrlich mit uns und so. Ja. Und in seinem Universum tritt ein Bösewicht auf, der dann eben auch für diese ganze Spider-Verse-Geschichte noch relevant sein wird, das ist Spot. Und Spot ist entstanden bei einem Unfall. Das hat auch damit zu tun, als Miles Morales damals von der Spinne gebissen wurde. Dabei ist auch Spot entstanden. Und der hat so eine weiße Haut mit so einzelnen Flecken drauf. Sieht am Anfang so ein bisschen wie Rorschach aus. Mhm. Und diese Spots sind dann irgendwann Portale in die anderen Dimensionen. Also ja, es ist schwer zu folgen, kann ich mir vorstellen. Und
wie
das
am Sonntag, ja.
Ja, und das Ganze halt auch wirklich dann noch visuell wirklich so wild inszeniert, dass du, also wenn du den erst nicht gesehen hast, hast du sowieso gar keine Chance. Aber ich glaube auch, wer macht das schon? Aber selbst wenn du den ersten kennst, bist du hier schon echt hart gefordert. Und es ist auch wirklich schon sehr schade, dass in dem Film so viel passiert, dass du gar keine Chance hast, das über die Lauflänge alles mitzubekommen, weil es auch einfach schlichtweg zu schnell ist manchmal. Mhm. Du hast ja Situationen, dann poppen dann auch manchmal so comic-mäßig irgendwelche Texttafeln auf, ne, im Bild. Mhm. Die sind so schnell wieder weg, die kannst du gar nicht lesen. Und das ist, also ich freue mich fast schon ein bisschen, diesen Film irgendwie mal auf halber Geschwindigkeit vielleicht noch mit Untertiteln zu gucken, damit du wirklich überhaupt mal erstmal alles mitkriegst, was hier passiert, weil das ist so eine Reizüberflutung, Alter. Alter.
Okay.
Ja.
Reizüberflutung. Mhm.
Ja, und das fand ich schade, weil er dann ausgerechnet im letzten Drittel einmal so eine Passage einlegt, wo es ruhiger wird. Und da war ich dann schon so durchgeballert, dass ich echt kurz vorm Einnicken war, weil das halt echt viel ist. Gut, ich war jetzt auch nicht mörderfit, und es war Samstagnachmittag und ja, hing da. Und es war mörderkalt in dem Kino, Alter. Das war draußen irgendwie 28 Grad und ich da halt so in Shorts und T-Shirt ins Kino rein und plötzlich denke ich so, Alter, es ist kalt hier drin, ey.
Okay.
Und dann ist der Körper echt runtergefahren. Also ja, ich muss den auf jeden Fall auch nochmal mit mehr Energie und fitter und so weiter angucken, weil das schon echt viel, was man hier zu sehen bekommt. Aber es ist wie der erste. Es schockt, ist echt krass, was die hier zusammenballern an Animationsstilen und wie für Comic-Fans kriegst du hier halt so viel geboten. Mhm. Aber, und das haben wir, glaube ich, auch schon beide so wahrgenommen, als wir den Trailer gesehen haben, ich habe das Gefühl, dass der kindgerechter ist als der erste oder dass der noch mehr an eine jüngere Zielgruppe gerichtet ist. Weil mir kam das so vor, als wäre der deutlich weniger lustig als der erste. Mhm. Und dann auch so, wie sie hier mit manchen Themen umgehen und so weiter, ist schon, also ist schon sehr PG alles.
Aber lustig ist doch auch kindgerecht. Also je lustiger ein Film, animationstechnisch, desto mehr Kinder
also auch angelockt. Ja, ich sag nur, das, der erste, den habe ich irgendwie lustiger in Erinnerung, aber das ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Weile her, dass ich den gesehen habe. Das sag nur so, aus der Erinnerung kam mir das irgendwie.
Ja, das kann ja sein. Ich meine, nur, weil du meintest, dass der kindgerechter ist, weil er weniger lustig ist. Das irritiert mich halt ein bisschen.
Ja, weil ich mir einbilde, dass der erste auch so ein paar derbe Dinger hatte, aber.
Ach so, die Art von Humor.
Ja.
Okay.
Aber das, wie gesagt, weiß ich nicht mehr. Mhm. Müsste ich echt nochmal angucken. Die haben es ähnlich gemacht wie beim ersten Film. Der hatte auch drei Regisseure, allerdings andere. Also hier haben wir Joaquin Dos Santos. Der hat 12 Credits, hat davor auch nur Comic-Verfilmungen gemacht. Aber so kleine, weißt du, so Fernsehfilme oder Straight-to-DVD-Geschichten für DC und Marvel. Aber echt ausschließlich Comics. Dann Cam Powers war hier noch Regisseur. Das ist der Herr, den wir bei Soul hatten. Mhm. Der war für Soul verantwortlich von Disney. Und Justin K. Thompson, dritter Regisseur. Und die kommen alle aus dem Animationsdepartment. Das hatten wir aber auch schon öfter, gerade bei Disney-Filmen, dass das jetzt in letzter Zeit gerne mal so gemacht wird. Und ich meine, das war bei den Regisseuren des ersten, Persichetti, Ramsey und Rothman auch schon so. Geschrieben haben das aber wieder, und das war beim ersten auch schon so, Phil Lord und Christopher Miller, ne, die für den Lego-Movie verantwortlich waren. Abgefahren finde ich, dass hier ein dritter Autor mit dabei ist, Dave Callahan. Jetzt habe ich mir mal seine Vita angeguckt, der hat 21 Credits, geht los mit Doom, dann hat er einfach jeden Expendables-Teil geschrieben. Godzilla ist von dem, Wonder Woman, Mortal Kombat, okay. Und Shang-Chi hat der geschrieben, also eher so ein bisschen Action-Kino, und das ist schon lustig, finde ich, dass der hier mitgeschrieben hat. Und doch, glaube ich, ein bisschen eine andere Zielgruppe als Mortal Kombat. Ja, und besetzungsmäßig haben die den Großteil übernommen, klar, weil die Hauptfiguren sind ja hier wieder Miles Morales und Gwen Stacy, gesprochen von Shameik Moore. Und hier ist sie, Hailee Steinfeld. Oh, die spricht Gwen Stacy wieder. Und Alter, Shameik Moore, das ist so krass, was der Typ für eine Karriere hinlegt. Du kennst den aus The Get Down. Dann war der jetzt Raekwon in der Wu-Tang-Serie. Mhm. Über 3 Staffeln. Und parallel dazu das Spider-Verse-Ding jetzt hier.
Er ist Raekwon. Mhm.
Also der ist echt gut im Business. Und das ist schon krass, weil also Miles Morales spricht natürlich kein bisschen wie Raekwon. Macht das schon gut. Freut mich für den, echt. Der legt gerade einen guten Aufstieg hin. Ich glaube, den werden wir zukünftig noch öfter sehen. Ja. Vater Jeff wird gesprochen von Brian Tyree Henry. Mutter Rio von Luna Lauren Velez. Die kennst du, glaube ich, vor allen Dingen aus Dexter. Mhm. Ich meine, da war sie eine Polizistin. Dann auch wieder wie im ersten, Peter Parker wird hier von Jake Johnson gesprochen. Dann ist neu dabei, meine ich, Oscar Isaac, Jason Schwartzman spricht diesen Spot, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Shea Whigham, Mahershala Ali, Andy Samberg, Joma Tacone, Jack Quaid und Donald Glover hat hier einen Real-Life-Auftritt-Cameo.
Alter, Real-Life-Cameo. Mhm.
Und dann gibt's sogar, das finde ich so spannend an dem Ding, es gibt Verweise auf die Trilogie Prä-MCU, also hier mit Tobey Maguire und J.K. Simmons, dessen Stimme dann hier auch kurz zu hören ist, und du siehst dann eben auch ganz kurz mal Bilder von Maguire und so. Mhm. Dann gibt's einen Venom-Verweis und es gibt MCU-Verweise, wodurch du halt merkst, dass die jetzt mit dem Ding anfangen, langsam Teil des MCUs zu werden.
Okay.
Und das ist irgendwie schon krass, weil sowohl Venom als eben auch die Trilogie, wobei die wurde ja im letzten Spider-Man wurde die ja auch wieder aufgegriffen, also ne, die Trilogie vorm MCU. Und eben auch die Andrew Garfield-Filme. Also deswegen Sony und Marvel, die scheinen jetzt irgendwie einen Deal gemacht zu haben, dass das sukzessive Teil des MCUs wird.
Da bin ich ja mal gespannt. Bei Venom 3 stößt übrigens Juno Temple dazu.
Oh, cool.
Was den Cast angeht. Mhm. Und Chiwetel Ejiofor war, glaube ich, auch nicht dabei in den ersten beiden Teilen. Das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, die neue.
Ja, Juno Temple ist echt gut im Business.
Die Neuzugänge, ja, die ist gut dabei.
Mhm. Na, ich mag die ja sehr gerne.
Total.
Ja, das finde ich eben schon irgendwie spannend, dass das jetzt halt so mit verknüpft wird. Mhm. Und das auch relativ beiläufig, ne, weil die dann wieder über eine Dimension sprechen, wo die wieder mal zwischen den Dimensionen unterwegs sind und der eine eben zur anderen sagt, so, ja, ich will nicht, dass das so ein Chaos wird hier wie auf Erde 199999 oder so heißt es dann, in der Welt heißt, das ist dann aber eben eine Anspielung auf das, was im letzten Spider-Man stattgefunden hat.
Na okay, verstehe.
Oder nee, das ist Quatsch, das war der letzte Doctor Strange dann, ne? Wo?
Ja, mit dem Multiverse.
Ja. Mhm. Ja, aber da war ja der Aufhänger auch Spider-Man, oder? Dass er zu ihm kam und wollte.
Der wollte. Nee,
das war der letzte Spider-Man eben, No Way Home.
Weil da, ja, stimmt, da wo er wollte, dass der ganze Trubel wieder.
Genau, wo das rückgängig machen ja, und da, genau. Da hat er doch dann sämtliche.
Doctor Strange war aber dabei, Dimensionen deswegen dachten wir ja. Das gerade. Stimmt.
Ja. Ja, und das ist mit 2 Stunden 20 der längste amerikanische animierte Film. Echt, alle, ja. Die es gibt, die länger sind, sind japanisch oder russisch oder sonst was.
Jetzt werden die Animationsfilme schon so lange, ey.
Ja.
Ein Genre, wo man sich normalerweise darauf verlassen kann, dass man hier zumindest eine knappere Laufzeit hat. Krass.
Tja. Ja, ist der 10. Film, den es von Spider-Man gibt. Also Kinofilm. Mhm. Und hier ist also wirklich Reizüberflutung angesagt, weil also allein schon die Anzahl der Charaktere, die hier auftauchen, das ist alles so large. Und es ist auch lustig, weil Phil Lord und Christopher Miller, die haben am Anfang Sony gesagt, dass das das gleiche Ausmaß haben wird wie der erste. Mhm. Und jetzt haben die aber einen Rekord aufgestellt und haben irgendwie die größte Crew, die es jemals für einen animierten Film gab, zusammengestellt mit einfach um die 1000 Leute, die für den Laden gearbeitet haben. 240 Charaktere, 6 Universen. Also schon alles sehr groß. Und dann gibt's ja auch nämlich eine ganz kurze Lego-Sequenz. Mhm. Und das finde ich geil, Alter. Weil da steht in den Tour Effects, das hat es ja auch betitelt, das ist Erde 1322. Und dann siehst du eben eine kurze Lego-Sequenz. Da gibt's dann Lego-Spider-Man und er macht so sein Ding. Das Teil, da haben Phil Lord und Christopher Miller einen Jungen angestellt, 14 Jahre alt, Preston Mutanga. Der hat nämlich auf Twitter einen Trailer hochgeladen, wo der den Trailer für den Lego-Movie nachgestellt hat mit seinen Lego-Sachen. Mhm. Das hat er online gestellt und da waren die so beeindruckt von, dass sie ihn, diese Sequenz hier, die Lego-Sequenz, die hat er animiert.
Okay.
Tja, was mit Stop-Motion? Ich meine, Stop-Motion ist ja wirklich noch das, was du am ehesten rekreieren kannst, ne? Also so klar. Zu Hause mit wenig Equipment und Aufwand,
aber viel
sehr
Mühe,
viel Aufwand, ja. Eben, Aufwand auf jeden Fall. Aber wenig Equipment und brauchst halt eine Menge Lego, klar. Mhm. Und der hat wohl damals diesen Trailer rekreiert und das fanden die so flashig. Dann durfte der hier ein kurzes Segment animieren. Ganz geil, oder? Mit 14 Jahren. Mhm. Ein guter Einstieg. Ja, und jetzt weiß ich nicht, kam schon durch, wie ich das gefunden habe.
Verwirrend in erster Linie, aber trotzdem faszinierend und gut, wäre jetzt mein Fazit. Also,
ja.
Aber es klingt nicht so, als wärst du, weil ich weiß noch, dass du. Nee, darf ich ja nicht verraten. Ich weiß, dass du beim ersten Teil recht angetan warst.
Den ersten fand ich wirklich super.
Ja.
Und jetzt ist es hier halt so ein bisschen das Phänomen, dass die natürlich, was die Animation angeht, das bedienen, was man vom ersten bekommen hat. Und deswegen ist das irgendwo erwartungsgemäß und flasht nicht mehr im gleichen Ausmaß. Jetzt haben die aber hier noch einen draufgepackt und haben damit aber für meinen Geschmack fast ein bisschen zu viel gemacht. Weil es gibt wirklich Passagen, wo ich nicht verstehe, warum es so hektisch auch wechselt mit den Farben und den, wie es gezeichnet ist und wie es so wie es animiert ist insgesamt. Das ist manchmal unnötig viel, finde ich. Also so auch eben für mich über das Notwendige hinaus. Mhm. Deswegen, ich muss den auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen, weil ich glaube, ich war da schon ein bisschen überfordert an manchen Stellen.
Gut, aber technisch gesehen hast du wahrscheinlich nichts auszusetzen, oder?
Nee, Alter, im Gegenteil. Also das fand ich ja beim ersten schon so geil, wie das animiert ist und wie krass du das Gefühl hast, dass ein Comic zum Leben erweckt wurde. Also das ist schon, ist halt super nah an Comic-Stilen. Und das ist schon geil. Die variieren hier halt stark damit. Und das ist eben mitunter in der Kombination damit, dass ich das Gefühl hatte, dass es eben dann doch primär für eine noch jüngere Zielgruppe gemacht wurde, glaube ich, dass ich den ein bisschen schlechter finde als den ersten. Mhm. Aber ist auch nur so ein Bauchgefühl, weil ich jetzt, wie gesagt, nicht weiß, wo ich beim ersten gelandet bin. Ich weiß nur, dass der erste hat mich wirklich hart beeindruckt.
Ich bin mir sehr sicher, die Punkte zu wissen, ja.
Okay. Der hier ist schon auch krass beeindruckend. Aber, also ich... Jetzt eben gemessen an den, was man so mitkriegt von den Zahlen bisher, finden ja alle den zweiten tendenziell noch besser als den ersten. Und was für mich sowieso auch...
Wirkt so.
Schon, ne? Mhm. Und was für mich sowieso so ein kleiner Dämpfer war, du wirst hier wieder mal mit dem Cliffhanger des Grauens hängen gelassen.
Ach.
Und ich verstehe das nicht. Warum?
Das hat schon so einen gehabt,
ja. Ja, und warum machen die das neuerdings, dass man nicht mehr im Vorfeld weiß, dass das nur ein Teil von wer weiß wie vielen ist. Das hat mich bei Dune schon angekotzt. Hm. Und hier ist das auch so. Also ich meine, der Arbeitstitel war Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Ja, danke. Warum haben sie das nicht drin gelassen? Dann hätte ich gewusst, es kommt noch ein Part 2. Hm. Aber so, weil sich's ja gegen Ende auch zuspitzt, denkst du halt, okay, cool, jetzt kriege ich dann irgendwann die Auflösung und dann tschüss. Ist hängen gelassen und das finde ich schon ein bisschen, ja, nicht so meins irgendwie. Find's halt was anderes, wenn man das im Vorfeld weiß, aber gut.
Jetzt. Naja, Dune ist mal so ein bisschen für mich außen vor, weil ja Villeneuve nicht wusste, ob der Film so erfolgreich wird, dass er die anderen Teile stemmen kann, weil da gehört eine Menge Budget dazu. Insofern, wenn das ein kolossaler Flop gewesen wäre, hätte er nicht das Geld bekommen, den weiterzudrehen. Deswegen hat er das so ein bisschen, hat er das nicht so an die große Glocke gehangen, dass er jetzt auf jeden Fall ein Sequel kommt. Aber bei anderen Filmen weiß man das hundertprozentig, da kann man das schon ein bisschen, kann man das schon so bewerben, dass man weiß, okay, es ist...
Ja, aber unabhängig davon, ob ein Sequel kommt oder nicht, hat er die Handlung ja trotzdem so aufgezogen, dass du das Gefühl hast, du hast jetzt eine Bombeneinführung bekommen, ja. Aber los geht's dann halt wirklich erst mit dem zweiten Teil.
Naja, man könnte sich schon, wäre schon cool, sich darauf einzustellen.
Wirst ja schon einfach aufhört, ein bisschen hängen gelassen, finde ich.
Klar. Mhm.
Ja. Aber eben. Schockt auf jeden Fall. Musst du dir angucken, immer noch.
Okay.
Jetzt mal die Zahlen. Also 150 Millionen hat er gekostet. 274 ist aktuell der Stand, aber eben, ich gehe davon aus, dass das noch gut hochgehen wird, weil er läuft ja noch nicht lange. 9,0 gibt's auf IMDb. Alter, 9,0, ne? Aber klar, aktuell Platz 11. Metascore ist bei 86, also die Kritik geht da voll mit. Mhm. Rotten Tomatoes von der Kritik noch ein mehr, 8,7. Das sind 96% Empfehlung. Publikum ist bei 4,7 von 5. Letterboxd 4,6.
Kritik und Publikum am Ausrasten.
Alle maßlos begeistert.
Ja.
That was the real stuff.
Ja, also gemessen an den letzten Wochen und Monaten, die wir hier so mit den Episoden verbracht haben, haben wir wirklich einige Filme aus der Top 250 IMDb abgegrast.
Ja, es wirkt ein bisschen so geballt, ja.
Ja. Aber also, das ist halt wirklich hart, ne? Dass die sich da so in die vorderen Ränge drücken, das ist schon crazy. Ja. Weil, also.
Irgendwie jeder Blockbuster, der rauskommt, ich kann mir vorstellen, dass Dune da definitiv reinkommt.
Also. Ja. Ja, oder Oppenheimer wahrscheinlich auch.
Oppenheimer wahrscheinlich auch, ja.
Aber mal ganz ehrlich, also mich würde es krass wundern, wenn in 10, 15 Jahren die Leute noch sagen, ey, ich muss mir jetzt unbedingt zum 100. Mal Spider-Man Into the Spider-Verse oder Across the Spider-Verse angucken.
Das stimmt. Ja, ich werde mir beide Teile angucken. Und wenn du sagst...
Also das sind auf jeden Fall richtig gute Filme, aber ich weiß halt nicht, ob die so auf Jahre danach auch noch irgendwie so mördergute Filme sind.
Ich meine, vielleicht ist das Warten jetzt für mich... dann doch ein Vorteil, weil ich mir beide dann relativ schnell hintereinander angucken kann und dann habe ich so den direkten Bezug, weißt du, weil du sagst so, ja, es ist schon mal prasselnde Menge Info auf dich ein.
Ja, ja, das ist anspruchsvoll.
Insofern ist es, glaube ich, ganz cool, dass ich da nicht so einen Abstand dazu
habe. Das heißt, anspruchsvoll ist halt einfach viel.
Ja, ja, ist halt eine Menge. Ich sage 8,5.
Ich bin bei 9.
Eine 9?
Ja.
Okay. Ach, wieder hier meine Tendenz natürlich. Aber dachte, du lässt da noch ein bisschen Raum nach oben. Also ich.
Weißt du denn, wo ich beim ersten war?
Ja, wann immer wir die Supporter-Episode rausbringen, wenn er jetzt hinhört, dann habt ihr halt einen kleinen Vorteil. Ich glaube, du warst bei einer 10.
Glaube ich
nicht.
Bin ich
mir sehr sicher, dass du eine 10 gegeben hast.
Glaube ich auch.
Der hat bei dir volle Punktzahl gekriegt.
Mhm.
Da bin ich ja, da war ich auch recht überrascht, dass ich gesagt habe, okay, so gut ist der. Aber du hast schon sehr geschwärmt von dem.
Mhm. Na, mal gucken, ob der zweite da noch hinkommt. Wenn ich ihn dann mal vollumfänglich sehen konnte.
Ja.
Das ist auch einfach, also mit der Schnittfrequenz ist das halt eigentlich wirklich zu lang.
Mhm.
Für unser Rentner-Brain.
Werden wir sehen. Na gut.
So, nu?
Jetzt noch einen gemeinsamen Film für unseren Kumpel Fabs und seine Frau Ju. Ich weiß nicht, ob die hier auch noch mit drin steckt, ob sie sich den beide gewünscht haben oder ob sie sich wieder abgesprochen haben. Jedenfalls steht Fabs hier jetzt auf dem Auftragsfilm drauf und es geht um Brick.
Yes, Rian Johnson.
Rian Johnson. Und ich muss damit einsteigen, dass ich die ganze Zeit dachte, ich gucke den falschen Film. Weil ich habe ihn mit Mysterious Skin verwechselt.
Mhm.
Und den hast du mir empfohlen, glaube ich, Mysterious Skin, oder?
Nee, den kenne ich noch nicht.
Ach, den hast du mir empfohlen?
Ja. Okay. Nee, empfohlen auch nicht. Aber wir hatten es mal von Brick und ich habe halt, glaube ich, nur gesagt, dass ich den schon gesehen habe.
Ach so, nee, mir war so, als wenn du mal gesagt hättest, ja, das ist ein so ein bisschen ganz cooler Film, so ein Frühwerk von irgendeinem Regisseur und so. Nee, Frühwerk von Joseph Gordon-Levitt.
Mhm. Ja, ganz cool könnte ich gesagt haben, aber...
Und Mysterious Skin hast du nicht gesehen, okay, weil ich dachte, das ging die ganze Zeit um den.
Mhm.
Jedenfalls dachte ich, ich gucke gerade Mysterious Skin, den ich auf meiner Wunschliste hatte, auf meiner Watchliste und war aber nicht und war ein ganz anderer Film. Also ich habe da ein bisschen was durcheinander gebracht.
Mhm. Ja gut, das ist in beiden Fällen Joseph Gordon-Levitt, hast schon recht.
Eben. Und in beiden Filmen war er recht jung und ich hatte den anderen auf dem Schirm und dachte, cool, kann ich abhaken. Aber den hier hatte ich gar nicht auf dem Schirm, insofern ganz interessant. Ja, raten wir erstmal. Brick aus dem Jahr 2005.
Das war für dich eine Erstsichtung?
Ja.
Okay. Das ist tricky.
Der ist nicht leicht, oder?
Ja. Ich sag 7. Völlig unsicher. Das ist jetzt die forcierte Reaktion, ja.
In dem Fall vielleicht nicht ganz so forciert.
Meinst du?
Ich sag bei dir auch nur 7.
Mhm. So.
Korrekt. Das Langfilmdebüt von Rian Johnson. Und der hat auch das Drehbuch geschrieben. Und schmales Budget, 475.000. Die Eltern pumpen da ihr Geld rein, um den Film noch irgendwie fertigzustellen. Die haben quasi produziert. Aber war eine Erfolgsrechnung am Ende. Also hat echt fast 4 Millionen hat er eingespielt. Ey.
Mhm. Ja, und ein Drehbuch, was er halt wirklich direkt nach der Schule geschrieben hat.
Ja.
97 war das Ding schon geschrieben und dann hat es ewig gedauert, bis er da überhaupt die Kohle zusammenbekommen hat.
Hm.
Und dann ging es irgendwann los, ja.
Aber dafür hat er schon ein paar bekannte Gesichter vor die Kamera gekriegt. Also ein paar wurden erst noch bekannt, aber andere hat man definitiv schon mal vorher gesehen.
Ja. Ja.
Viel schon mal abgefahren, wie sowas kommt.
Und tatsächlich ja auch in seinem Heimatort an seiner Highschool gedreht.
Mhm.
San Clemente. In Orange County war das, ne? Kalifornien.
Ja.
Ja, willst du erzählen, was hier geht?
Selbst wenn ich erzählen wollen würde, worum es hier geht, würde ich es, glaube ich, nicht hinkriegen.
Ach so?
Ja, deswegen kannst du gerne machen.
Okay.
Geht um ein totes Mädchen. Tote Mädchen lügen nicht.
Ja, genau. Joseph Gordon-Levitt spielt Brandon.
Mhm.
Der ist ein ziemlicher Loner, Teenager, an einer Highschool und zu Beginn sehen wir ihn kauernd vor einer Leiche an so einem, was ist das, in so einem Tunnel.
Ja, da
fließt ein bisschen Wasser raus. Abfluss,
genau.
Und da liegt seine ehemalige Freundin Emily.
Mhm.
Die ist da, ja, liegt da tot im Wasser und dann springen wir zurück, 2 Tage und sehen, wie sie etwas in seinen Locker in der Highschool schmeißt. Und dann beginnt eine Art Detektivgeschichte. Weil Brandon ist ein ziemlicher Macher. Der hat auch noch so einen Sidekick an seiner Seite, der ist Brain. Der macht immer genau das, was er von ihm will. Mhm. Und er macht seinem Namen da auch alle Ehre, weil der muss eigentlich immer nur Dinge rausfinden für ihn.
Scheint doch keine anderen Hobbys zu haben, anstatt vor der Schule zu sitzen, auf dem Boden.
Ja.
Da findet man ihn immer auf, egal zu welcher Uhrzeit man hingeht.
Ja, der wird ja auch so ein bisschen, weiß nicht, ob das jetzt schon ein Krankheitsbild ist, was sie dem andichten wollen, aber er wird auf jeden Fall sozial so ein bisschen eingeschränkt dargestellt.
Ja, so leicht autistisch könnte sein.
Ja. Mhm. Ja, und nachdem dann Brandon in seinem Schrank die Nachricht von Emily gefunden hat, ruft sie ihn an, weil sie hat ihm die Adresse von einer Kreuzung gegeben, da steht eine Telefonzelle, er geht da hin und irgendwann klingelt das Telefon und sie ist dran und wirkt sehr panisch und sagt, dass sie in Schwierigkeiten ist, dass sie irgendwas tierisch verkackt hat und dass das mit Leuten aus ihrer Highschool zu tun hat. Sie lässt dann ein paar Begriffe fallen, 4 sind das, glaube ich, Brick und Pin sind auf jeden Fall dabei und so macht sich Brandon auf die Suche rauszufinden, was mit Emily passiert ist, wer sie umgebracht hat und ja, was auf dem Weg dahin passiert ist. Na, und da hängt dann so eine lokale Drogengang dran. Deswegen auch die Begriffe Brick und Pin. Und viel weiter kann man, glaube ich, nicht erzählen. Mhm. Erstmal, was die Handlung angeht. Jetzt ist, glaube ich, aber das Wichtigste an dem Film, wie er gemacht ist. Weil der kommt mit Dialogen daher, die halt sehr stark aus den 30er, 40er Jahren gezogen wurden. Das hat alles so eine Film-Noir-Tonalität, obwohl es halt in Orange County spielt. Und das muss man kaufen. Also du musst dich halt darauf einlassen, dass die so miteinander reden, als wären sie eben in irgendeinem Bogart-Film. Und du hast es offenbar nicht gekonnt.
Nee, ich habe es nicht gekonnt.
Okay.
Also ich habe natürlich diesen Bezug zu Sam Spade oder jetzt zu Chinatown, weißt du, habe ich zwar gesehen, aber da das so zwei College-Lappen sind, die sich gerade unterhalten.
Ja, Highschool sogar.
Ja, oder Highschool, genau, Highschool-Lappen. Und die Dialoge dann einfach so hintereinander aufgesagt werden, also noch nicht mal irgendwie so organisch, sondern ich denke so, okay, der eine ist gerade zu Ende mit seinem Satz und der andere sagt halt seine Line auf.
So. Das ist aber auch der Schnitt, ne? Also das ist, darfst ja, du halt war, auch nicht vergessen. Das ist halt hier sein Debüt. Und ja, ich finde auch, also was so Auflösungen und Schnitt und solche Departments angeht, da ist auf jeden Fall noch Raum nach oben. Ist aber auch deutlich besser geworden, siehst du ja dann an seinen späteren Filmen.
Ja, ist bei mir viel Hit and Miss. Auch ich lustigerweise fand ich ja Knife 2, fand ich ja richtig beschissen. Habe ich ja immer die Punkte nachgereicht.
Ja.
Und ich sehe Parallelen.
Okay.
Weil, da hat er auch schon Charaktere inszeniert, wo ich nicht mit einem von denen irgendwie relaten kann. Alles unsympathische Idioten. Habe ich hier größtenteils auch.
Mhm.
Alles so Leute, denen du nicht so richtig trauen kannst, die halt Unsympathen sind, die nicht cool inszeniert sind, die irgendwie auch nicht dreidimensional sind, sondern halt einfach nur irgendwelche Figuren, die halt ihre Lines aufsagen. Und das habe ich bei Knives Out 2 auch gesehen. Mit Knives Out 1 wiederum hat er dieses Film Noir, hat er wieder aufleben lassen mit einem relativ coolen Charme. Da fand ich es dann gut. Looper war auch mega, weil dann so ins Sci-Fi-Genre gegangen ist. Aber Knives Out 2 und hier Brick, das war überhaupt nicht meins, ey. Okay. Ich fand den wirr, ich fand den kaum nachvollziehbar. Er kriegt halt irgendwie auch laufend aufs Maul von irgendwelchen Leuten, völlig random, so aus dem Nichts und so. Und das, ich weiß nicht.
Nee, das ist ja nicht nichts. Also wenn du der Handlung folgst, ist das nicht aus dem Nichts.
Ich bin der Handlung gefolgt und ich weiß nicht, das wurde mir irgendwann zu konfus.
Also wann hat er denn mal aus dem Nichts aufs Maul bekommen?
Alle 5 Minuten.
Nenn doch mal ein konkretes Beispiel.
Ja, gefühlt alle 5 Minuten, keine Ahnung. Er kommt irgendwo um die Ecke und kriegt aufs Maul.
Ja, aber du weißt doch immer, warum derjenige ihm gerade aufs Maul haut.
Ich wusste es nicht.
Dann hast du der Handlung nicht gefolgt.
Vielleicht war der Film zu hoch für mich.
Vielleicht war es das.
Also mir kam so vor, als wenn ein 12-Jähriger irgendwie der 3-Fragezeichen-Fan ist, wenn ihm so der komplette Frontallappen fehlt vom Gehirn, und er dann ein Drehbuch schreibt und den Film dazu inszeniert. Das war mein Eindruck davon.
Ja. Ja, also, aber ich finde eben, das ist tatsächlich absurderweise ein bisschen das, was den Charme des Films ausmacht. Dass du, dass das fast so ein bisschen Detektivroman in der Highschool ist. Für mich ist das auch so vom Gefühl her eben dieser Lingo aus den 30ern, 40ern, so Film Noir trifft auf Parker Lewis.
Mhm. Ja.
Und das ist zugegebenermaßen ein Mix, den man halt erstmal kaufen muss. Und ich weiß, was du meinst. Die Charaktere sind natürlich sehr behauptet.
Mhm.
Weil auch so, ich meine, warum sollte man glauben, dass Brandon, dass der so ein Machertyp ist? Also weißt du, dass der dann auch, da hilft natürlich auch nicht die Art, wie die reden, weil das halt mhm. auch immer so, wie er halt Befehle erteilt oder wie er dann mit Ladies spricht und so, das ist halt, das könnte halt eben auch von Humphrey Bogart stammen.
Ja, aber den nimmst du, ja, das ist halt
das Ding. Ist halt, halt was anderes. Hier hast du halt so einen Lappen, so einen Highschool-Typen und richtig. Musst dem dann erstmal glauben, dass der dann halt zu seinem Lakaien sagt, keep your specs peeled. Und also allein eben die Art, sich auszudrücken, ist ja schon auch eine Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt eine Hürde ist, wenn man sich damit nicht oder sich da nicht drauf einlassen kann.
Du sagst, das ist es. Und ich meine, du hast so Frauen wie Megan Good oder verschiedene, die ihm natürlich auch, die dann anfangen, mit ihm zu flirten, weißt du, die ihn cool finden. Und wenn das ein Humphrey Bogart ist, weißt du, der diesen zwielichtigen Detective spielt, dann nehme ich ihm das nun mal eher ab, als anstatt.
Du, habe ich mich auch enorm schwer mitgetan, wo ich auch dachte, das ist krass, also so in Erinnerung, ich hatte eben dieses sprachliche Ding, hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Ziemlich krass, wie ich das vergessen konnte. Und ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, dass du hier halt wirklich viel kaufen musst, gerade im Hinblick auf seine Wirkung auf andere Menschen. Also, weil das erzählt sich mir auch nicht, dass das überhaupt ein Typ ist, auf den hier jede zweite Lady steht. Damit geht's halt schon mal los. Und
auf jeden
Fall. Dass er, also ich meine, ich finde es irgendwo konsequent, dass er auch immer wieder mal aufs Maul kriegt, weil man denkt sich ja schon bei der ersten Auseinandersetzung, was glaubt er denn, wer er ist? So, der wird doch vom Nächstbesten auseinandergenommen. Und das ist dann ja auch oft so. Na, also es ist ja eher die Mentalität, mit der er unterwegs ist, als jetzt halt wirklich, dass er plötzlich voll der James Bond ist.
Na, mit Ausnahmen. Also er dreht ja dann auch mal in manchen Momenten auf und wehrt sich ja dann noch, wo ich denke,
naja.
So, auch das wirkt für mich nicht authentisch.
Und naja, der ist halt schon auch hart im Nehmen. Das
es hat auch keine Konsequenzen, wenn er halt bewusstlos geschlagen wird. Da ist halt 5 Minuten später ist er halt wieder unterwegs mit einer blutigen Nase. Also finde ich halt auch, finde ich ein bisschen inkonsequent alles.
Wäre dir lieber, dass dann der Rest des Films mit dem Schädelhirntrauma im Krankenhaus oder wie?
Ja, wäre ein bisschen realistischer, wenn er zumindest ein bisschen angeschlagen wäre oder so, aber der, weiß nicht, kriegt dann wieder aufs Maul und kriegt dann wieder aufs Maul. Also er ist schon wirklich hart im Nehmen.
Naja, aber also das mit dem Husten nimmt ja beispielsweise schon sehr zu. Irgendwas scheint er zu haben. Also insofern hat das eben schon Konsequenzen, aber ich habe halt langsam das Gefühl, du hast dich da irgendwann ausgeklinkt, weil dir scheinen ja elementare Dinge entgangen zu sein. Also wenn du schon nicht weißt, warum ihm Leute aufs Maul hauen und jetzt sagst du, es hat keine Konsequenzen, obwohl er zunehmend hustet in dem Film und dann auch erklärt wird, dass das damit zu tun hat, dass er aufs Maul kriegt die ganze Zeit. Also du hast dann halt ein paar Dinge offenbar nicht gesehen.
Okay, von mir aus.
Ja. Aber ich sehe es ja schon auch wie du. Das ist der Job des Films, dich da reinzuholen. Und der macht es einem nicht leicht. Also bin ich voll bei dir, Alter. Ich hatte den auch deutlich besser in Erinnerung, tatsächlich.
Ich habe ja, also das, was du gerade meintest, und da, so wie wir drüber reden, so diese, in diese Highschool praktisch dieses Film-Noir-Szenario reinzupacken, das habe ich ja gesehen. Also das, was er davor hat und das, was er plant. Es gibt ja diesen O zum Beispiel.
Ja.
Wo so Othello halt in diese, auch in die Highschool oder in das College
Shakespeare gepackt haben.
Genau, ja. Shakespeare. Und den fand ich zum Beispiel ganz cool, weil sie diese normalerweise so ein Period Piece halt nehmen und die Story davon und halt so ein klassisches Shakespeare-Stück.
Ja,
ein
bisschen wie damals auch Romeo und Julia, dass sie das so ins Heute verfrachtet haben. Das hat auch gut funktioniert.
Das kann gehen, aber hier, weiß nicht, habe ich sie irgendwie nicht gekauft. Deswegen fand ich diesen Film sehr anstrengend.
Ja, kann ich gut verstehen.
Über die 110 Minuten.
Ja, der ist nicht leicht konsumierbar, auf jeden Fall. Und bei manchen Leuten habe ich mich schon auch gefragt, ich meine, wie zur Hölle ist der an jemand wie Richard Roundtree rangekommen?
Naja, zum Beispiel, das ist schon ein großer Name.
Ja, und ich fand manche Leute auch wirklich schlecht und andere dafür wieder recht gut.
Ja, auch Lucas Haas, die Rolle und...
Eben, also ihn zum Beispiel fand ich halt dünn. Aber hier seine rechte Hand, Tugger.
Ja.
Das war Noah Segan, ne?
Nee. Noah Segan war der Dealer.
Ach nee, stimmt. Noah Segan war Dodo oder wie hieß er?
Genau.
Ja.
Noah Segan war ja auch, hat sich auch bei Looper gekabbelt mit Joseph Gordon-Levitt. Ist ganz
cool. Den mag ich ganz gern, weil den fand ich zum Beispiel auch gut. Und den,
ja, den fand ich auch gut.
Den Tugger, der hatte auch ein, zwei gute Momente. Aber klar merkst du hier, dass das auch von der Regie noch nicht ausgereift ist. Ich fand zum Beispiel auch die Freundin vom Pin, deren Namen ich jetzt nicht parat habe, die fand ich auch ganz schlimm. Aber die hatte halt eben auch Dialoge aus der Hölle. Also das musst du halt, das ist schon auch ein bisschen die Kunst. Und deshalb finde ich Joseph Gordon-Levitt hin und wieder echt gut hinbekommen. Solche Dialoge musst du überhaupt erstmal so raushauen, dass man dir glaubt, dass du so sprichst. Und das hat halt eben, finde ich, die Freundin vom Pin so gut wie nie hinbekommen. Also, und wiederum die Lady, die die Emily gespielt hat, die fand ich ganz gut in ihrer Rolle. Mhm. Ja, aber du, ich bin da bei dir. Also ich hatte den wirklich deutlich besser in Erinnerung und schade.
Da wirst du wahrscheinlich auch nicht bei der 7 sein, wo ich dich eingetaktet habe.
Nee.
Okay, könnte knappe Kiste werden heute.
Meinst du?
Mal schauen mal.
Okay.
Ja, Brick war leider nicht. Flapse. Hat mir nicht gefallen.
Ja. Ja. Also ich kann hier auch nur irgendwie Punkte für so ein paar Sachen geben. Ich erkenne halt auch den Ansatz, ist aber halt trotzdem so, dass ich den noch nicht mal wirklich gut finde, sondern mich eher frage, warum? Mhm. Also da, das fühlt sich dann eben auch genau nach dieser Idee an. So, der hat in der Schule so ein Ding geschrieben und dachte sich, boah, das wäre doch irgendwie cool, wenn man so einen Film normal in so einer Highschool macht. Wenn du dann noch in der Schule bist und sowas schreibst, dann fühlt sich das wahrscheinlich auch sehr viel cooler an, als es dann ist, wenn du dir das halt 20, 30 Jahre später anguckst. Mhm. Und so ist das eben vielleicht, also als Papier, als Idee auf dem Papier mag das charmant klingen, aber es ist in der Umsetzung halt leider anstrengend, wie du schon gesagt hast, ja?
Ja, und ich meine, man hat ja Knives Out und so schon gesehen, dass er Liebe hat für das Genre und dass er das mag.
Für mich ist Knives Out nicht so wirklich Film Noir, das ist eher so ein Whodunit-Ding.
Ja, aber dieses Whodunit ist ja auch sehr klassisches Kino.
So, weißt ja, aber nicht Film Noir. Nee,
nicht also, Film Noir, aber schon so dieses klassische Detektivgeschichten-Kino. Also man merkt schon, dass Johnson halt so dieses 40er, 50er, 60er Jahre Kino mag. Mhm. Und das sieht man hier auch schon in dem Debütfilm.
Ja.
Er macht den Film halt auch nicht gut.
Ja, gut, aber es hat uns ja offenbar Ryan Johnson beschert, weil wenn der Film nicht funktioniert hätte, dann wäre jetzt den Rest seines Lebens damit beschäftigt, die Schulden an seine Eltern zu begleichen und hätte unter Umständen keine anderen Filme mehr gedreht.
Konnte er tatsächlich mit seinem ersten Film gleich zurückzahlen, die Schulden.
Ja. Und so hat er ja dann auch irgendwann Looper gemacht, was ich halt wirklich für einen grandiosen Film halte.
Das ist sein Highlight, ja, in seiner Filmografie bisher.
Siehst du auch so, ja?
Ja, ja, definitiv, ja. Mhm. Da sind wir uns beide einig. Aber Knives Out 2 fandst du ja, glaube ich, auch ganz cool. Da war ich ja auch
Glass so. Onion, das ist ja, hat ja Glass nichts Onion. Mit Knives Out zu tun.
Ja, den meine ich ja. Da war ich ja ähnlich begeistert wie hier bei Brick. Also, fand ich auch richtig scheiße.
Tja.
Insofern ein bisschen durchwachsen, der Herr.
Mhm.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt, wo du hier gelandet bist. Sollen wir mal die restlichen Punkte vorlesen?
Mach mal.
Warum der noch Rated R ist, habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber vielleicht, weil sie mir dauernd aufs Maul hauen.
Naja, diese eine Exekutionsszene, die fand ich auf jeden Fall ganz stylisch. Auch wenn dann ein Teil unfreiwillig entstanden ist. Aber dieser eine Shot sah schon ganz geil aus in diesem Tunnel.
Naja, das hatte ja auch so ein bisschen was von einem Mafia-Film.
Ja.
Ja, und ich meine, Tugger fährt ein sehr schönes Auto. Das muss man ihm halt auch lassen.
Ja, die Szene war auch nicht schlecht, wo er so auf ihn losfährt.
Ja.
Das ist auch ganz cool, cool geschnitten.
Und ich mochte auch einzelne Shots, also auch wenn hier sehr viele Füße zum Einsatz kommen, so einzelne Shots sind hier wirklich ein paar coole drin. Und also gerade wenn du siehst, mit was für Mitteln das gemacht wurde, sie hatten ja nichts. Da haben sich schon ein paar Sachen einfallen lassen.
Mag sein. So.
So, Punkte. 7,2 gibt es auf IMDb, passenderweise dazu. Der Metascore bei 72, Rotten Tomatoes 7,1 von der Kritik und 4,1 vom Publikum, Letterboxd 3,7. Das klingt ein bisschen begeisterter als du und auch ich.
Würde ich auch sagen.
Tja, wo bist du gelandet?
Vielleicht kann uns Phelps nochmal seine Punkte nennen. Meine liegen bei 2,5.
2,5, oha. Das ist ja dann doch noch mal eine Ecke schlechter als ich.
Okay.
Müssen wir gleich rechnen.
Du hast ja davor eine Nullrunde gehabt, deswegen weiß ich nicht, ob der Vorsprung.
Ja, gut, vielleicht. Aber du kommst insgesamt auf einen bisher. Aber jetzt gucken wir mal. Also, warte mal, ich habe eine 7 getippt, du bist bei 2,5, das heißt 4,5 Miese, richtig?
4,5 Miese bei diesem
Film. Halleluja. Also, dann bin ich bei 5,5. So, und ich bin bei 4.
Du bist bei einer 4. Okay.
Das heißt, 3 Miese. Ach nee, warte mal. Ach, Idiot, das stimmt ja schon mal gar nicht, was ich hier. Die 4,5 waren ja für mich und nicht für dich. So, das heißt, ich habe 4,5 Miese und du kriegst jetzt hier 3 dazu, dann bist du, sag, dann bist du bei 4 Miesen und ich bei 4,5.
Da sage ich das knapp. Ich wusste, es wird irgendwie knapp.
Nee, aber warte mal, haut das hin, 4,5, 2,5 hast du gesagt, ne?
Ja.
Ja, zu 7 sind.
Und davor hast du nur eine Runde, ja.
Sind 4,5, oder?
Das sind 4,5, nur mit dem letzten Film. Und ich hatte 1 Miese und mache jetzt 3 bei dir mit dem, genau. Ja, halben Punkt gewonnen.
Du bist ein Sack, Alter. Ach ja.
Siehst mit dem du? Letzten Film geholt.
Als hätte ich es angekündigt, dass das System dazu führen wird, dass du öfter mal einen Sieg holst.
Klar, ja. Ich wusste auch, dass der letzte Film für dich ein bisschen unberechenbar ist, weil da geht es ja darum, ob du weißt, dass mich der Film genervt hat oder ob du denkst, ja, könnte sein Geschmack gewesen sein.
Eben, ja.
Das ist halt tricky. Da wusste ich, du kannst dich hier verhauen.
Ist passiert.
Tja. Naja, aber ich glaube, wir sind jetzt trotzdem noch bei 4-2 Führung für dich. Also,
ach so.
Sieht gut aus.
Ja.
So viele Folgen haben wir ja nicht mehr. Gucken wir mal.
Ja, du, es sei dir gegönnt. Das war jetzt echt ein knappes Finish hier.
Ja, ich denke mal, wir werden halben auch, Punkt. Ich denke mal, wir werden auch generell, weil wir ab und zu mal wirklich 7 Punkte in so einem Vorherraten daneben hauen, dass wir die Skala vielleicht auf bis 10 zumindest erweitern, was du auch ja vorgeschlagen hast, ab sofort. Ja. Bis jetzt war es ja immer über 7. Jetzt machen wir einfach mal über 10 als letzte Möglichkeit zu tippen.
Ja.
Wenn wir so Leute wie Classic Dave hier haben, glaube ich, kann das nicht schaden.
Oder Amco. Ja.
Ja.
Ja, geil.
Cool. Ja, so viel zu Brick und so viel zur heutigen Episode. Also sind wir durch für diesen Dienstag.
Yes.
Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit.
Sowieso, immer. Für das ganze Feedback.
Genau.
Immer her damit. Wir freuen uns. Und ansonsten, ich habe nichts mehr.
Ja, wir freuen uns sehr auf die nächste Episode. Wir werden wahrscheinlich auch wieder einen Auftragsfilm abhaken. So 2, 3 sind ja noch offen.
Stimmt.
Vielleicht könnten wir Scarface gucken. Das wäre ja mal eine Variante. Jetzt haben wir ein bisschen Vorlauf. Insofern können wir uns ja mal so einen Klapper reinziehen.
Gute Idee.
Also können wir mal hier vage ankündigen. Eventuell kommt der in der nächsten Episode. Dürft ihr euch freuen.
Mhm.
Und mehr habe ich auch nicht.
Alright. Dann sind wir raus.
Ja, sind wir.
Gut. Peace.
Ciao.
Bewegt Bild Banausen.